another visitor. Stay a while. Stay forever.
Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
Es gehört zu den Eigenarten des Podcastens, wenn man an verschiedenen Rechnern in verschiedenen Städten sitzt, dass man dazu neigt, sich anfangs die Ausschläge der Kurven zu beschreiben, die man vor sich sieht, der Audiokurve, um den anderen davon zu überzeugen, dass alles gut eingestellt ist.
Das ist schon ein bisschen Meta. Das beschreibt unsere Aufnahmesituation. Ich zum Beispiel schaue mir nie Kurven an, weil ich auch gar keine sehe. Ich habe ja dieses diktiergerätartige Ding vor mir liegen. Und das habe ich vor 4 Jahren einmal richtig eingestellt, seitdem nie mehr angefasst und das funktioniert einfach.
Ach, ich bewundere dich so. Ich habe ja dasselbe Gerät gehabt und habe es etwa 24 Mal verstellt in der Zwischenzeit.
Ja, wie man in unseren Podcasts nachhören kann. Eine Geschichte der Soundqualität, über Jahre hinweg ausgebreitet.
Ja, aber ich kriege dann immer gute Ratschläge. So.
Ja, das ist ja auch schon mal was.
Von allen Leuten so. Kauf dir doch mal ein besseres Mikro. Ja, daran liegt es nicht. Das ist ein Anwenderfehler. Na gut, Christian, worüber wollen wir sprechen? Über ein Rollenspiel. Endlich wieder.
Richtig, ja, wird mal Zeit. Rollenspiele sind sehr beliebt, sowohl bei uns beiden als auch bei unserer Zuhörerschaft. Und dann reden wir heute über ein besonders schönes, eigentlich über eine ganze Serie von Rollenspielen, ein richtiges Universum von Rollenspielen, aber spezifisch über einen einzigen Titel, nämlich über Pool of Radiance. Das ist das erste Rollenspiel aus der legendären Goldbox-Reihe und das erste Rollenspiel mit der AD&D-Lizenz, also Dungeons & Dragons. Zwei wesentliche Erste sozusagen, die es schon zu einem interessanten Titel machen. Und dann ist es auch noch ein sehr gutes Spiel. Also es gibt viele interessante Sachen heute zu erzählen.
Zu Beginn möchte ich ein bisschen die Zeit einschätzen. Das ist ja 1988 rausgekommen, zuerst auf dem C64 und dann kurz danach auf den anderen Plattformen. Von Mac bis auch Konsole sogar. Aber 1988, das war schon auf dem PC mitten in der goldenen Zeit der Rollenspiele. Also man sagt so, ab der Mitte der 80er, ne, beginnt das Golden Age und das fing dann an mit Bard's Tale. Dann kam kurz danach die Might and Magic Serie begann, 1986, 88 die Goldbox Serie. Dazwischen das unfassbare und singulär alleinstehende Dungeon Master, das immer zu wenig gewürdigt wird, weil es nicht so richtig so eine große Serie hervorgebracht hat. 88 kam zum Beispiel Wasteland, dann von Interplay. Und parallel in einem anderen Universum lief natürlich noch die Ultima Serie nebenher. Großartige Zeiten, großartige Spiele.
Warum in einem anderen Universum?
Ich weiß nicht, ich sehe die Ultima-Serie, die ist so lang und fängt so lange vor den anderen an irgendwie und hört auch so lange nach den anderen auf. Ich finde, die muss man irgendwie einzeln betrachten. Das ist so wie, weißt du, wenn du so eine Skala machst, dann musst du doch immer das eine rausnehmen, was das verändert.
Ja, es ist natürlich schon eine Großvaterserie, aber mindestens parallel daneben läuft ja auch die Wizardry-Serie, die damals ja immer noch populär ist. Die müssen dann beide in so einem Paralleluniversum spielen. Aber ich weiß, was du meinst. Es ist auf jeden Fall richtig zu sagen, dass wir in diesem Jahr 1988 eigentlich auf einem der ersten großen Höhepunkte von Rollenspielen sind. Zwischendurch hatten wir ja mal eine Ära in den 90ern, wo sie eher auf dem absteigenden Ast waren. Heute sind sie wieder hip. Aber damals und insbesondere in diesem Jahr 1988 reden wir von einem Jahr, in dem Rollenspieler keinen Mangel an tollen Spielen hatten, die da rauskamen. Wir reden von dem Jahr, in dem das 5. Ultima rauskam. Ist an sich ja schon ein Spitzenspiel. Das 5. Wizardry, das 3. Bard's Tale, das 2. Might and Magic und das von dir schon erwähnte Wasteland. Alles tolle Spiele. Und in diesem enormen großen Konkurrenzumfeld, in dieses Haifischbecken, kommt dann die Firma SSI mit einem neuen Spiel. Das ist nicht ihr erstes Rollenspiel, muss man dazu sagen. Sie haben in den Jahren vorher schon Rollenspiele gemacht, schon erste Erfahrung gewonnen. Aber letztendlich starten sie sozusagen eine neue Rollenspielserie mit ihrem Pool of Radiance. Und um die Fallhöhe schon mal klar zu machen, dieses Pool of Radiance ist das erfolgreichste Rollenspiel dieses Jahres. Das wischt im Prinzip den Tisch auf mit all diesen anderen etablierten, großen, für die damalige Zeit großen Rollenspielserien und setzt sich an die Spitze von diesem Rudel.
Ist auch für die Firma, die es herstellt, SSI, ein enormer, durchschlagender Erfolg, von dem sie noch lange, lange brauchen, um ihn mal wieder einzuholen.
Das Spannende ist natürlich, wie da mehr oder weniger aus dem Nichts so ein Platzhirsch neuer entsteht. Und das ist ein Zusammenspiel aus einerseits der Art von Spiel, die diese Firma SSI dort gemacht hat, und andererseits natürlich die Marke, die dahinter steckt, nämlich Dungeons & Dragons. Und da kommen zwei sehr starke Dinge zusammen, die dabei helfen, aus diesem Spiel ein Spitzenspiel zu machen und einen Hit für die damalige Zeit und dann ja auch eine Art von, na, man könnte fast sagen, der dominanten Rollenspielserie für die nächsten Jahre. Und das Interessante ist erstmal herzuleiten, wie das überhaupt zustande kommt. Also, wer ist diese Firma SSI, Strategic Simulations Incorporated, wie sie vollständig heißt, und wie um alles in der Welt kommen die zur AD&D-Lizenz?
Die heißen ja nicht umsonst so, wie sie heißen, ne? Strategische Simulationen. Das ist auch eine Firma, die sich auf die Fahne geschrieben hat, strategische Simulationen herzustellen. Der Gründer, Joel Billings, das war nämlich gar kein typischer Game Designer oder so, der kommt von seinen Vorlieben her stärker aus dem Brettspiel.
Ein Wargamer,
genau. Das ist jemand, der hat die Spiele gespielt von Avalon Hill, die es ja auch damals auch schon gab. Das sind diese komplizierten, langdauernden, meine Frau nennt die Mömpelspiele, weil sie so viele Mömpel enthalten. Weil sie jetzt viele Mömpel enthalten.
Klar,
weil sie sind halt voll von Zeug, diese Sachen, diese Packungen, ja. Dann muss man erstmal alles ausdrücken aus den Stanzformen und so und braucht dann 4 Stunden, bis man es aufgebaut hat.
Ja, dann muss es anmalen alles.
Manchmal muss man es sogar noch anmalen, genau. Und zu der Zeit waren die Spiele von Avalon Hill waren sehr stark Weltkriegsspiele. Da hat man Schlacht nachgestellt in diesen Spielen und es geht an jugendlichen Geistern nicht spurlos vorüber, wenn man so beeinflusst wird von Haus aus. So. Sein Vater hat ihm die Spiele schon gezeigt damals, schon seit er 8 war. Natürlich musste er hinterher eine Firma gründen, die auch solche Spiele macht, nur halt am PC oder am C64 vielmehr.
Genau. Das Spannende bei SSI ist, dass diese Firma, also 1979 wird sie gegründet, und die erweist sich in den 80er Jahren als eine extrem produktive Firma. Die fokussiert sich ziemlich stark auf diese taktischen, runden Strategiespiele, überwiegend in historischen Szenarien, zum Teil auch auf Science Fiction. Und die haben einen ziemlich hohen Durchsatz, nicht nur mit eigenen Produktionen, sondern auch mit eingekauften Spielen, die sie mit ins Programm nehmen, sodass SSI in wenigen Jahren auf einen sehr umfangreichen, sehr ordentlichen Produktkatalog kommt, aber eben überwiegend in dem Bereich der taktischen Simulationen.
Die sind auch alle auf eine Art ähnlich, diese Spiele.
Ja.
Also auch schon die Vorbilder, also die Spiele von Avalon Hill, sind auf eine Art alle ähnlich. Weil das Interessante kommt ja aus dem Setting, aus der anderen Schlacht, die man nachspielt. Und die Schlachtmechaniken sollten sogar einigermaßen gleich sein, ja, damit man da eine Schlacht nach der nächsten spielen kann und sich da nicht ewig einfinden muss. Und diese Spiele spielen sich schon wie Computerspiele quasi. Ja, die sind halt rundenbasiert, die sind mühsam, erfordern viel Berechnung. Und das Einzige, was diesen Spielen fehlt, und das denkt man auch, wenn man die Brettspiele spielt, ist, wenn doch jetzt schnell ein Computer mir sagen würde, ob das hier so passt, was ich mache, ja, ob mir das jetzt mal ein Computer schnell berechnen könnte. Und das bietet sich quasi an, als die Computer entstehen. Das ist ja so 75, 80, 85, wenn man in der Zeit halt aufgewachsen ist, dann hat man das entstehen sehen. Das ist ein ganz schlüssiger Gedanke, finde ich, zu sagen, das wäre jetzt geil noch auf dem Computer, dann könnte ich vielleicht noch gegen den Computer spielen und müsste nicht gegen einen Menschen spielen.
Aber das ist genau das Konzept, das SSI umsetzt, und die sind damit auch eher über die Masse ihrer Spiele als jetzt über den großen Verkaufszahlen durchaus erfolgreich. Und die beginnen dann Mitte der 80er auch zaghaft, muss man sagen, die ersten Rollenspiele ins Portfolio aufzunehmen. Wenn ich mich recht erinnere, auch auf Raten von Trip Hawkins, der Chef von Electronic Arts, Gründer von Electronic Arts, der im Vorstand von SSI sitzt und dort dann sagt, hey, diese Rollenspiele, na, das ist so ein Ding, guckt euch hier mal Ultima an, guckt euch mal Bard's Tale an, wie erfolgreich die sind. Ja, wobei, das kommt erst 85. Und da müsste man vielleicht auch mal irgendwie den Zeh ins Wasser halten. Und 84 kaufen sie dann ein Spiel namens Questron ein. Das wird auch extern produziert und erweist sich als ziemlich erfolgreich, ja, woraufhin dann SSI beginnt, auch eine eigene Rollenspiel, ein Rollenspielarm sozusagen aufzubauen. Die Fantasieserie zum Beispiel kommt von SSI, und dann haben sie so Spiele wie Wizard's Crown, Shards of Spring, die auch eher letztendlich sehr stark kampflastig sind, ja, auch die taktischen Kämpfe betonen. Insbesondere The Eternal Dagger ist ein Spiel, das für ein Rollenspiel ziemlich ausgereiftes Kampfsystem hat. Aber auch nicht viel mehr. Aber da sind wir auch schon im Jahr 1987, ja, also einem Jahr, in dem SSI ein etablierter, aber vergleichsweise kompakter, kleiner Anbieter von Computerspielen ist, sehr stark spezialisiert auf diese Simulationen, aber auch schon mit Erfahrung im Rollenspielbereich. Das ist also erstmal der Stand der Dinge. Jetzt müssen wir schnell den anderen Ast, die andere Straße beleuchten, nämlich Dungeons & Dragons. Also neben den ganzen Kampfsimulationen, diesen ganzen Wargames, die sehr populär insbesondere in den USA sind, in ihrer Subkultur, kommt ja aus den 70ern heraus dann die Idee des Pen-and-Paper-Rollenspiels, die angeführt wird von Dungeons & Dragons. Wie kommen wir von denen dann in das Jahr 1987? Was passiert da in der Zwischenzeit?
D&D kam 1974 auf den Markt von Gary Gygax, haben wir sicher schon mal erzählt. Und der Verlag, der das rausbringt, ist TSR. Tactical Studies Rules. Übrigens, erstaunlicherweise, was für ein bescheuerter Name.
Wirklich bescheuerter Name.
Also ich weiß auch nicht, ob die so den Gedanken hatten, das müsste irgendwie ernsthaft klingen oder hatten die was ganz anderes vor damit? Weiß ich auch nicht. Alles sehr komisch. Und das hatte schon eine ganz gute Verbreitung von Anfang an. 77 kam die erste Edition. Dann haben sie lange auf der ersten Edition rumgemacht. Parallel dazu wurde dann später eine zweite Edition entwickelt. Die kam aber erst raus, nachdem Pool of Radiance, unser eigentliches Thema, erschienen war. Also es dauert noch ein bisschen, bis es dahin kommt.
Also du sprichst jetzt von AD&D, also von dem Advanced Dungeons & Dragons.
Ich spreche von AD&D, genau. Aber D&D, das war ja eine Parallelversion zu der Zeit. Zu der Zeit gab es einfach immer beide Varianten gleichzeitig. D&D hatte schon vorher mehr Versionen, falls du das meinst.
Naja, es ist halt einfach wichtig zu wissen, dass es diese zwei parallelen Stränge von Dungeons & Dragons gibt, nämlich Dungeons & Dragons, das Urwerk sozusagen, und dann das Advanced Dungeons & Dragons, das quasi die regellastigere Profi-Variante ist, wenn man so möchte. Und auf dieser Variante setzen ja fast alle Computerspiele auf, unter anderem auch Pool of Radiance. Das heißt, das normale D&D können wir eigentlich gleich wieder vergessen an dieser Stelle.
Genau, das hat für die Computerspiele gar keine besondere Bedeutung, obwohl sich die beiden Systeme relativ ähnlich sind. Und auch wenn du nur das Computerspiel spielst, ist immer nicht ganz klar in allen Situationen, ob das ein D&D oder ein AD&D-Spiel wäre, weil sich die Grundregeln so stark ändern. AD&D ist halt anspruchsvoller, komplexer, vor allen Dingen im Kampf. Aber die Computerrollenspiele machen ja zumeist Kompromisse und lassen wieder ein paar Regeln weg. Deswegen ist das, glaube ich, eigentlich sind die Regelwerke immer so ein bisschen dazwischen. Aber es ist eine andere Welt, oder? Spielt nicht die Vergessenen Reiche, Forgotten Realms? Ist das nicht eine AD&D-Welt?
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich bin jetzt nicht so versiert, was Dungeons & Dragons angeht. Aber ich hatte immer angenommen, dass man diese verschiedenen Szenarien, also zum Beispiel die Vergessenen Reiche, unabhängig von dem eigentlichen Regelwerk spielen kann. Also, dass die Schablone der Schauplatz sind, in dem Dinge stattfinden. Und du kannst dann aber da sowohl eine D&D-Kampagne als auch eine AD&D-Kampagne der ersten, zweiten, dritten, vierten Version stattfinden lassen, wenn du das möchtest. Aber vielleicht schreien jetzt schon die D&D-Fans und Kenner auf, wenn sie diesen Podcast hören und sagen, das ist totaler Quatsch. Ich entschuldige mich, falls das so sein sollte.
Wir sollten einfach nicht weiterreden an dieser Stelle und das hinterher reinschneiden, aber ich glaube, dass bestimmte Teile der Welt mit bestimmten Editionen eingeführt worden sind und ich glaube, die Vergessenen Reiche kamen mit AD&D. Aber da bin ich jetzt nicht so sicher und ehe wir uns da total verrennen.
Zu den Vergessenen Reichen kann ich noch was sagen nachher, aber da kommen wir dann eben dazu, wenn wir über Pool of Radiance sprechen.
Und zu den Vergessenen Reichen müssen wir viel reden, weil das ist ja eigentlich die Plattform, auf der alle Computerspiele spielen. Insbesondere natürlich die Goldbox-Spiele. Naja, wurscht. Also D&D entwickelt sich in der Zeit, es gibt verschiedene Editionen, sie haben diese beiden Versionen, die nebeneinander herlaufen. Sie bringen in klassischer Manier immer Grundregelwerke raus und Abenteuer. DLCs würde man fast sagen heutzutage. Und die Abenteuer sind immer Handreichungen für den Spielleiter, damit der das Spiel machen kann. Also man kann auch grundsätzlich sich einfach was ausdenken und mit dem normalen Regelwerk spielen. Aber die Abenteuer sind nochmal dediziert ausgedachte Teilwelten. Meistens was Kleines, ja, ein Dungeon, eine Stadt, ein Gebiet, sowas. Und manchmal haben sie noch kleine Regelerweiterungen und oft bringen sie noch Charaktere mit und neue Gegenstände und sowas in der Art. Genau, und so ist deren Geschäftsmodell und das geht so von Mal zu Mal immer weiter. Ne? Neue Werke, neue Welten und neue Abenteuer.
Okay, also jetzt haben wir unsere beiden Stränge nebeneinander stehen. Auf der einen Seite eben die Firma TSR mit ihrem Regelwerk und ihren Szenarien, auf der anderen Seite den Computerspielehersteller SSI. Das Jahr 1987, das ein Jahr bevor Pool of Radiance rauskommt, ist das Jahr, in dem TSR entscheidet, 10 Jahre nachdem sie AD&D definiert und auf den Markt gebracht haben, dass man jetzt eigentlich mal eine Lizenz für Computerspiele vergeben könnte. Und dann hat die ganze Branche quasi aufgeschrien, weil es endlich so weit war. Ja, in den Jahren vorher hatten schon immer mal wieder Computerspielefirmen bei TSR angefragt, nicht zuletzt auch SSI, um zu fragen, ob man nicht was machen könnte mit dieser sehr populären Fantasy-Lizenz, von der man immer wieder hört, naja, die ganzen Rollenspieler mögen das gerne, ne? Das scheint ein interessantes Szenario zu sein, es gibt ein definiertes Regelwerk, dann ließe sich auch ein Spitzencomputerspiel damit machen. Aber irgendwie wollte TSR nicht bis zum Jahr 1987. Möglicherweise, weil sie zu diesem Zeitpunkt erstens schon an der zweiten Edition von AD&D gearbeitet haben, also daran auch gerade nachgedacht haben über eine Erweiterung ihres Portfolios. Vielleicht aber auch deswegen, weil 1987 auch das Jahr ist, wo sie die Vergessenen Reiche tatsächlich als Kampagnenset rausbringen. Als Szenario gibt's das schon eine ganze Weile. Hier mal eine Story, da mal eine kleine Kampagne in der TSR-Zeitschrift. Aber das Ganze würde dann erst dann richtig offiziell, wenn es konsolidiert ist, als ein kaufbares Kampagnenset. Und das war eben 1987 der Fall. Und dass die Vergessenen Reiche dann tatsächlich das populärste AD&D-Szenario werden sollten, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht abzusehen. Zu dem Zeitpunkt war eigentlich Dragonlance das Szenario der Wahl. Na, das, habt ihr das nicht auch gespielt damals?
Ich nicht, nein. Drachenlance haben wir nie gespielt. Wir haben ja D&D gespielt und nicht AD&D. Also wir waren in okay. Greyhawk unterwegs.
Okay.
Und nicht in diesen Sachen. TSR war übrigens eine Firma, die von einem Trubel durch den nächsten ging. Deswegen ist es ein bisschen auch schwer, eine konsistente Geschichte von TSR sozusagen parallel daneben zu legen, weil die waren dann 83 fast pleite, mussten sich aufteilen. 1985 musste der Gründer Gary Gygax die Firma verlassen wegen interner Streitereien und so. Also das war alles sehr im Fluss da.
Ja, ja, vielleicht hat es auch deswegen so lange gedauert, bis sie mal die Lizenz angeboten haben. Ja, jedenfalls 87, ne, TSR signalisiert so, wir wären jetzt bereit, dass man eine AD&D-Computerspiel machen könnte. Bewerbt euch mal, und die gesamte Branche bewirbt sich natürlich. Also dem Vernehmen nach gab es 10 Firmen damals, die geboten haben oder gepitcht haben um diese Lizenz. Darunter natürlich Electronic Arts, darunter aber auch andere große wie Origin, Sierra und eben SSI. In dieser Reihe der Bewerber ist SSI eines der kleineren Lichter. Muss man an dieser Stelle mit dazu sagen, deswegen ist es auch umso überraschender, dass die diejenigen sind, die letztendlich den Zuschlag bekommen. Und es ist im Nachhinein...
Weil sie den clevereren Plan hatten.
Ja, es ist im Nachhinein spekuliert worden, warum das so war. Was, sag mal, was du meinst, was die Gründe sind.
Nach allem, was man hört, haben alle Firmen gepitcht, alle großen. Und SSI hat denen einen Plan vorgestellt, der im nächsten an dem war, was TSR verstehen konnte. Nämlich so eine Art Basisspiel mit Erweiterungen. So eine Produktfamilie haben die aufgemacht. Wohingegen EA denen im Wesentlichen gesagt hat, wir machen jetzt mal ein Spiel mit eurer Lizenz. Und danach vielleicht noch eins, wenn das gut gelaufen ist. Und die haben gleich so ein Riesending aufgemacht und haben sozusagen versucht, das Modell, das TSR fährt, wie ich das vorhin schon ein bisschen erklärt habe, mit den Regelwerken und den Erweiterungen, auch auf Computerspiele zu übertragen.
Mhm. Also den Gedanken des Moduls sozusagen aufzugreifen und zu sagen, wir machen jetzt nicht nur ein Spiel, sondern wir machen ganz viele Spiele, wir machen das analog zu eurem Geschäftsmodell mit Modulen. Und dazu kommt dann natürlich noch, dass SSI Erfahrung aufweisen konnte, nicht nur mit schon Fantasy-RPGs, was mit Sicherheit wertvoll war, sondern vor allen Dingen auch mit eben taktischen Kampfspielen. Und dass sie in der Beziehung vielleicht auch näher waren an dem Denken von TSR, die ja doch einen sehr großen Wert auf diese Regelhaftigkeit, insbesondere von AD&D, legen. Und dass Kämpfe etwas sind, was eine große Vielschichtigkeit hat und wo viele Einflussfaktoren darauf wirken können und eben nicht nur ein stumpfes du haust, der haut, du haust, der haut. Ja, also offensichtlich hat's da gefunkt. Die Chemie hat gepasst zwischen den Vertretern von SSI, die auch zum Teil AD&D-Fans und Spieler waren, und den Vertretern von TSR und eben dieser Vision, die SSI da gebaut hat, um zu sagen, wenn ihr uns die Lizenz gebt, dann bauen wir euch eine virtuelle Verlängerung eures Portfolios und eures AD&D-Universums mit einem ganzen Set von Spielen. Und damit haben sie den Zuschlag bekommen.
Ja, und es ist ja eine schlüssige Idee erstmal, zumindest aus der Sicht von TSR. Und da geht es auch gleich nicht um einen kurzen Zuschlag, sondern um einen großen Lizenzdeal, der 5 Jahre gehen sollte.
Ja.
Ja, von 88 bis 93. Und dann noch verlängert werden konnte, wenn es dann klappt und so.
Also diese Vision, die SSI da gezeichnet hat, ist nicht ganz in der Form Wirklichkeit geworden, wie sie das damals gepitcht hatten. Unter anderem hört man, dass sie da zum Beispiel auch Editoren gepitcht haben. Also dass sich Spieler ihre eigenen Dungeons zum Beispiel bauen können auf Basis des ADD-Regelwerks, wiederum für diese virtuellen Computerspiele, dass sie sozusagen eigene Kampagnen bauen können. Das kam dann in der Form nicht, zumindest nicht bis Unlimited Adventures. Aber zumindest ein ganzes Universum von Spielen in unterschiedlichen Kampagnen Szenarien, das wurde dann durchaus Wahrheit und zwar in einer erstaunlichen Schlagzahl. Letztendlich hatte SSI die Lizenz für AD&D-Spiele für 7 Jahre, also bis 1995. Und in diesen 7 Jahren haben sie meiner Zählung nach, das weicht dann so ein bisschen ab, je nachdem, was man zählt und wie man fragt, 33 Spiele rausgebracht, die die AD&D-Lizenz nutzen. Und darunter 9 Rollenspiele, die auf dieser Goldbox-Engine fußen, der auf der Pool of Radiance dann gemacht ist, über das wir gleich noch sprechen werden. Aber halt auch die Eye of the Beholder-Serie, die Dark Sun-Spiele, die Ravenloft-Spiele, die Heroes of the Lands und so weiter. Und auch nicht nur RPGs vor allen Dingen, sondern schon von Anfang an auch Actionspiele, auch Strategiespiele wie in War of the Lands oder in Stronghold oder in Fantasy Empires und unter anderem auch 2 Online-Rollenspiele, sogar schon relativ früh. Auch da müssen wir vielleicht nachher nochmal ein Wort dazu sagen. Aber insgesamt ist SSI enorm produktiv mit dieser Lizenz. Also schon im ersten Jahr 1988, in dem sie anfangen, Spiele zu produzieren, kommen gleich 3 Spiele raus. Nämlich nicht nur Pool of Radiance, sondern auch noch das Heroes of the Lands und das dritte ist kein Spiel in dem Sinne, sondern es ist ein Companion-Programm, also ein Software-Tool, das bei der Kampagnenerstellung hilft, wenn man eine Pen-and-Paper-Kampagne spielen möchte. Ja, und dann im nächsten Jahr drauf sind es dann schon 5. Ja, und in jedem Jahr bis 1994 produziert SSI mindestens 4 AD&D-Spiele. Der Höhepunkt ist 1991 erreicht, wo 6 sind. Das heißt, die hauen sie raus. Ja, also die hauen sie richtig raus. Aber auch deswegen, weil es sich für SSI als enorm erfolgreich erweist.
Aber schon alles sehr konsequent und alles so in so Linien gedacht, alles in so Produktgruppen gedacht. Ja, das erste Rollenspiel war Pool of Radiance, das sollte halt eine Rollenspielserie werden, was es ja auch geworden ist. Das erste Actionspiel war Heroes of the Lands, ja, das sollte halt eine Actionspielserie werden. War nicht ganz so erfolgreich wie Pool of Radiance, aber auch nicht unerfolgreich zu der Zeit. Ja, und aus dem Dungeon Master's Assistant, das Zusatzprodukt, das Companion-Produkt, wie du es eben genannt hast, sollte auch eine Serie von Companion-Produkten werden. Ja, das war alles so groß angelegt in diesen Produktfamilien und das ist zum Teil Wirklichkeit geworden und zum Teil nicht.
Es macht ja auch Sinn, in diesen Produktfamilien zu denken, weil die erste Serie, die Pool of Radiance Serie, die ist ja auch so gedacht, dass du da im Sinne einer klassischen Dungeons & Dragons Kampagne deine Heldengruppe durch mehrere Abenteuer führst. Das heißt, der Grundgedanke von Anfang an ist, die Charaktere, die du da aufbaust, die wirst du in einem nächsten Spiel wieder importieren und dort weiterführen. Was einen guten Teil des Charmes herausmacht, andererseits aber auch einer der größten Pferdefüße für Pool of Radiance ist, ja, weil sie von Anfang an ein ziemlich niedriges Level Cap eingebaut haben, damit da nach hinten raus in anderen Abenteuern überhaupt noch Entwicklungsmöglichkeit ist.
Aber das ist doch genau die TSR-Denke. Ich kann mir vorstellen, wie TSR da gesessen hat, gedacht hat, die verstehen uns. Das ist genau das. Da gibt es nämlich Low-Level Entry-Adventures und da gibt es Medium-Adventures und da gibt es High-Level-Adventures. Und genauso ist diese Goldbox-Serie gedacht,
ja,
die mit Pool of Radiance auf dem Einsteiger-Level anfängt. Die basiert sogar auf einem Einsteiger-Modul, Ruins of Adventure, das ungefähr gleichzeitig erscheint, also einem realen, normalen Modul zum am Tisch spielen.
Nicht nur basiert es darauf, das ist einfach parallel entwickelt. Das ist das Pen and Paper äquivalent zu Pool of Radiance. Und das ist eher das Vorbild von Pool of Radiance, denn die Kampagne, die ganze Story, die ganzen Dungeons stammen von TSR. Die stammen nicht von SSI. Die Kooperation war so eng für dieses erste Spiel, also ich glaube auch nur bei diesem Spiel, dass tatsächlich ein Team von Autoren von TSR das ganze Szenario entwickelt hat.
Und das ist ja auch alles völlig schlüssig, finde ich, ja, dass sie sich das so aufgeteilt haben und so. Also SSI muss da schon ziemlich rotieren. Die Projekte sind viel größer als alles, was sie bis dahin gemacht haben.
Stimmt.
Weil bis dahin hatten sie halt so eine Wargaming-Engine, ja. Also die hatten halt Spiele, die im Wesentlichen Logik waren, ja. Im Wesentlichen KI, wenn man so will, ja. Und da musste man halt so ein bisschen Grafik draufsetzen, aber die Spiele waren alle grafisch nicht sehr anspruchsvoll, wenn man das freundlich sagen darf, vorher von SSI. Und im Wesentlichen konnte das ein Programmierer machen. Die brauchten nicht mal einen Artist, aber zu der Zeit hatten ja nicht alle Spiele Artists. Ja. Und die haben das einfach alles so gemacht, so mit ein paar Leuten. Und jetzt brauchten sie richtig plötzlich alles. Ja. Jetzt brauchten sie richtige Teams, sie brauchten Spieletester, Entwickler, Grafiker vor allen Dingen auch erstmal. So. Und dann haben sie halt angefangen, jetzt mal loszulegen.
Das ist absurd, also zu lesen, dass SSI für Pool of Radiance, die Entwicklung von Pool of Radiance, im 8. Jahr des Bestehens der Firma das erste Mal einen Grafiker angeheuert hat, der im Team selbst arbeitet, der nicht irgendwo als Freelancer auf Bedarf mal schnell was reinhaut, sondern einen den ersten fest angestellten Grafiker, der wird für Pool of Radiance angeheuert.
Ist das nicht toll? Ich finde das toll.
Ja, Wahnsinn.
Die sind gut klargekommen. Programmer Art nennt man das.
Man fragt sich, was der gemacht hat, wenn man das Spiel so anschaut.
Gemalt, Christian.
Der hat die Monster aus dem Monster Manual abgepaust.
Glaube ich auch. Ja. In die Amiga-Version hat ja sogar einzelne Animationen an ein paar Stellen.
Ja, die PC-Version auch.
Ja, okay, wusste ich gar nicht mehr. Jedenfalls, dann kommen tatsächlich diese drei Spiele, Heroes of the Lands, der Dungeon Master's Assistant und Pool of Radiance, kommen relativ zeitnah raus, alle in 1988. Und verkaufen sich alle super.
Sensationell verkaufen sie sich.
Ja, richtig super. Der Dungeon Master Assistant, nur so ein Companion-Produkt, ja, nichts Besonderes, mit dem man da Sachen machen kann. 26.000 Stück. Heroes of the Lands, ja, fast 90.000. Und 90.000 Stück, also das schafft auch nicht jedes Steam-Spiel, sage ich mal, aus Deutschland. Ja. Ja, wirklich nicht. Und das ist auf den damaligen Plattformen, wo es ja nicht so viel gibt. Und dann kommt halt Pool of Radiance gleichzeitig und das verkauft sich in Nordamerika 264.000 Mal. Das ist eine unfassbare Zahl.
Also es ist damit das meistverkaufte Rollenspiel des Jahres. Ja. Im Jahr 1988 in Nordamerika.
Und da ist ja schon interessant, das ist halt auch im ganzen Design der Packung und so, ist es sehr nah an den AD&D-Produkten. Die Packung ist die Goldbox übrigens, ne? Also die hat diesen goldenen Rand, deswegen heißen die Goldbox-Spiele. Aber das Motiv ist eins von TSR, das sieht alles sehr nach einem Rollenspielprodukt aus. Hat das jetzt so einen großen Wiedererkennungswert, wie so ein typisches Lizenzprodukt? Ist das wie so ein, wie man heutzutage Spiele zu Filmen macht und die dann möglichst ähnlich? Oder hat sich das so schnell rumgesprochen damals, dass das ein super Spiel war, auf seine Art?
Ich bin überzeugt davon, dass das, was wir hier sehen, die Stärke von D&D ist, der AD&D-Lizenz. Es ist nicht so, zumindest meiner Einschätzung nach nicht, dass sich SSI unter den Rollenspielern schon so einen Ruf erarbeitet hätte, dass die Leute in großer Menge darauf gewartet hätten, dass sie da ein neues Spiel rausbringen und sich das dann so sensationell verkauft. Also das hätten die aus eigener Kraft nie geschafft, obwohl sie ordentliche Spiele vorher gemacht haben. Und es ist auch nicht nur der Popularität von Rollenspielen geschuldet, obwohl, wie wir vorhin schon gesagt haben, dass natürlich da das schon Genre des Jahres sozusagen ist und es vergleichsweise leicht ist, da dann auch ein Publikum dafür zu finden, aber dieses Publikum hat, wie gesagt, ja auch genügend andere starke Spiele zur Auswahl. Was da letztendlich in deutlicher und krasser Weise den Ausschlag gibt, ist die AD&D-Lizenz. Aus der Tatsache, dass da AD&D draufsteht. Und es ist auch, glaube ich, nicht die Forgotten Realms, die damals eben, wie gesagt, zu neu sind, als dass sie groß den Ausschlag geben würden, sondern es ist die Marke AD&D. Die Forgotten Realms sind so neu zu dem damaligen Zeitpunkt, dass SSI im Prinzip einen eigenen Teil des Kontinents Faerûn bekommt, um den auszugestalten. Ja, dass TSA von vornherein sagt, pass auf, wir haben hier diese neuen vergessenen Reiche hier, na, Spitzending, und das ist, da gibt's diesen großen Kontinent Faerûn, und hier oben, da irgendwo im Norden quasi, da könnt ihr basteln, was ihr wollt. Ja, wir haben da zwar hier eine Karte und da sagen wir euch, wie die, also ich spekuliere jetzt, wie das gewesen sein könnte. Hier,
du warst
da
ja dabei,
schon mal ein paar Punkte mit Städten eingezeichnet und hier ein Gebirge und da ein See. Ja, aber macht mal ihr den Rest, ja, denkt euch da mal was aus.
Genau, auch das hat sich ja bewährt, ja, wenn man den Kontinent Faerûn jetzt mit dem Finger abfährt, dann stößt man ja in allen Ecken auf ein Computerspiel. Das haben sie dann hinterher noch oft gemacht.
Ja, das stimmt.
Wann immer ein Computerspiel zu den Vergessenen Reichen kam, dann hat das so ein eigenes Gebiet gekriegt, ja, zum Beispiel das um Baldurs Tor, ja, wo es dann noch ganz bekannte Spiele zu gab.
Ja, das stimmt. Also gerade wenn man auf Faerûn die Westküste des Kontinents, also die Nordwestküste sozusagen anguckt, da findet man als Computerspieler eine Menge bekannte Namen. Da ist vor allen Dingen Neverwinter Nights, ne, das ja durch das gleichnamige Spiel von BioWare bekannt geworden ist, aber was vorher schon ein eigenes Spiel von SSI bekommen hat. Da liegt Waterdeep, die Stadt, in der unter der Eye of the Beholder spielt. Da liegt oben drüber Icewind Dale, auch das natürlich wieder bekannt durch die BioWare-Spiele. Und nicht mehr an der Westküste, sondern quasi dann im Landesinneren, in der Mitte der Nordseite von Faerûn liegen dann die ganzen Orte, in denen die Pool of Radiance Saga spielt. Wo genau das ist, müssen wir gleich nochmal beschreiben, wenn wir dann umreißen, was man eigentlich im Spiel so macht.
Ja, wir müssen bei Gelegenheit mal über das Spiel reden. Wir sind schon eine halbe Stunde unterwegs, haben noch nicht mal das Spiel angefangen, weil es so viel drumherum zu erzählen gibt.
Reden wir über Pool of Radiance. den leuchtenden Teich.
Der Teich der...
Des Leuchtens.
Ja, des Leuchtens. Diese Namen sind so komisch, finde ich. So typische Rollenspielnamen. Irgendwas mit Off in der Mitte. Der Nachfolger heißt Curse of the Azure Bonds. Und ich habe jahrelang gedacht, Bonds hieße Tiefen. Also der Fluch der blauen Tiefen.
Ja, ich dachte auch, das sei irgendein Ort.
Genau, das sind ja so Tätowierungen.
Fesseln.
Genau, die einen dann fesseln, so magische Fesseln, so die auf der Haut erscheinen und so. Mhm. Aber damals konnte man ja auch noch kein Englisch, weil ja, ich meine, zur Einordnung, ja, 88, 89, das ist, 89 habe ich Abitur gemacht. Da hatte ich gerade mein mittelmäßiges Leistungskurs Englisch, um da durchzukommen. Du warst natürlich noch nicht mal in der Schule.
Ja, genau. Gerade erst aus dem Mutterleib gekrabbelt.
Gerade geboren. Ungefähr so muss es gewesen sein. So, SSI hat dann also diese Lizenz bekommen und hat sich dann draufgeworfen mit allen Kräften. Und wir sprechen jetzt erstmal von einem C64-Spiel. Und sie hatten aber diese Vorlage, mit der sie arbeiten konnten und schon relativ viele Vorgaben. Das ist das erste Spiel mit der AD&T-Lizenz. Und wir haben ja eben festgestellt, dass die AD&T-Lizenz wahrscheinlich der Grund des Erfolges ist. TSR wusste das, was sie da hat, das Pfund, mit dem dann der SSI wuchern konnte. Die hatten sehr genaue Vorschriften, sagt man. Weiß man nicht ganz genau. Es gibt in der Historie unterschiedliche Betrachtungsweisen. Aber was man feststellen kann von außen ist, sie haben die AD&T-Lizenz ziemlich getreu umgesetzt, bis hin in die Sinnlosigkeit.
Diese ganze Serie, wie du es vorhin schon genannt hast, wird als die Goldbox-Serie beschrieben. Und das ist ungewöhnlich genug, dass eine Serie durch das Design der Packung beschrieben wird. Letztendlich reden wir hier auch über die Goldbox-Engine. Das heißt also quasi das technische Gerüst, auf dem diese Spiele gebaut wurden. Und insgesamt gibt es 14 Spiele mit der Goldbox-Engine, also die auf dem gleichen technischen Gerüst fußen. Das ist der Grundstein dafür, den legt Pool of Radiance und dann kommen diverse Nachfolger und Spin-offs. Und diese Engine ist in ihrem Kern eigentlich keine Grafik-Engine. Ja, obwohl die Spiele alle ähnlich aussehen, obwohl sie fast alle die gleiche Mischung aus diesem Kampfsystem und Kampfbildschirm und dem Erforschungsbildschirm benutzen, ist das nicht der entscheidende Punkt, sondern eigentlich ist der Kern der Engine eine Regelsimulation. Ja, die Goldbox-Engine ist eine Simulation der AD&D-Regeln. Das ist das zentrale Element. Und das ist auch der wesentliche Grundstein, den SSI damit gelegt hat. Und dadurch, dass sie den einmal gelegt haben, fällt es ihnen danach vergleichsweise leicht, ähnliche Spiele relativ schnell zu entwickeln. Denn wir haben ja vorhin schon gesagt, dass sie sehr produktiv daran sind, weitere D&D-Spiele rauszubringen. Und zumindest in den ersten 2 bis 3 Jahren sind das zum allergrößten Teil Ableger von Pool of Radiance.
Genau. Also Pool of Radiance, wir sagten es schon mehrfach, ist ein Rollenspiel mit der Original AD&D-Regelset und es fängt auch an, wie solche Spiele anzufangen haben, nämlich mit der Charaktererschaffung.
Ja, ja.
Anders geht es nicht.
Das ist schon die erste Hürde.
Da fallen schon mal die ersten 50% der Spieler raus. Nein, aber da fängt es halt an. Es simuliert erstmal den Charaktererschaffungsprozess, den du hast im Pen-and-Paper-Rollenspiel. Also es lässt dich würfeln quasi. Und zwar würfelst du die Werte aus. Du kannst dir eine Rasse aussuchen. Dazu kommen wir gleich noch, welche Vor- und Nachteile es hat. Menschen, Zwerge, Elfen, Mischrassen. Und dann eine Charakterklasse. Da gibt es nur 4. Also da geht es sozusagen zurück hinter die Vorlage. Da hat es bloß Magic User, Fighter, Thief, Cleric und Mischformen dazwischen. Und wenn du das ausgesucht hast, dann würfelst du halt den Charakter aus. Und das kannst du tatsächlich immer wieder machen, ganz anders als in den harten Regeln des Pen-and-Paper-Rollenspiels, wo du das ja unter Aufsicht des Game Masters nur einmal machen darfst eigentlich.
Das Spiel geht ja sogar so weit, dass du deine Charakterwerte direkt editieren kannst. Das ist aus der Perspektive eines Computer-Rollenspielers der 80er Jahre ist es eigentlich skandalös. Du betrügst ja den Zufall in diesem Moment. Anstatt, dass du deinen Charakter auswürfelst und dann halt vielleicht so oft Rerolls machst, bis du einen vernünftigen hast, kannst du hier reingehen und kannst alle Werte auf 18 setzen, wenn du das möchtest.
Das will ich ja gar nicht.
Der Hintergedanke ist, dass du deinen Charakter aus dem Pen-and-Paper-Rollenspiel nachbauen können sollst.
Genau.
Das ist der ganze Zweck des Ganzen. Tatsächlich ist es aber natürlich eine weit offene Tür als Einladung dafür, dass du dir gleich einen Mega-Charakter machst, um das Spiel zu starten. Und die Hinweise, die man so liest zu dem Spiel, also die FAQs, die du lesen kannst, die Tipps, die du lesen kannst zu Pool of Radiance, die empfehlen in der Regel sogar das zu tun. Die sagen, das Spiel ist danach gebalanced, dass man einen starken Charakter hat. Nicht einen hochleveligen, ja, du beginnst ja mit Level 1, sondern einen Charakter mit starken Charakterwerten, ansonsten sei es zu schwer. Und ich finde das ganz interessant, wenn man das gegenüberstellt mit einer anderen Information, die ich jetzt nicht aus dem eigenen Spielerleben bestätigen kann. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob das stimmt oder nicht. Aber ich finde es ganz spannend, nämlich die Tatsache, dass das Spiel angeblich den Schwierigkeitsgrad der Kämpfe in Abhängigkeit der Stärke der Heldengruppe bestimmt. Also wenn du viele starke Charaktere hast in deiner Heldengruppe, dann bekommst du auch stärkere Kämpfe, stärkere Monster. Und damit, wenn das so ist, wenn das so sein sollte,
ich glaub, das stimmt
nicht, wäre dieser Tipp ad absurdum geführt. Ja, dann würde sich auch erklären, warum die Leute sagen, du musst deinen Helden quasi modifizieren, um ihn stark zu machen, sonst schaffst du die Kämpfe nicht, weil die mit solchen modifizierten Charakteren reingegangen sind in Spielen, haben dann die starken Kämpfe bekommen. Ne? Also da wird das Pferd von hinten rum aufgezäumt. Ich jedenfalls habe es jetzt auch beim nochmal Spielen mit einer normalen Heldengruppe gespielt. Ja? Einer, die ich halt ein paar Mal rerollt habe, aber dann war ich einigermaßen zufrieden damit und damit kommt man wunderbar durch das Spiel. Ja? Also ist nicht zu schwer und auch nicht zu leicht.
Man braucht das auch nicht. Ich glaube, da gibt es ein Missverständnis. Also nach allem, was ich gehört habe, auch das habe ich jetzt nicht in meinem Nachspielen nochmal selber probiert. Aber ich glaube, wenn du alle auf 18 setzt, also alle Werte aller Party-Members, dann schaltest du so in so eine Art Schwermodus und dann kriegst du überdurchschnittlich viel, viel Gegner. Und sobald du einen Wert auf 17 setzt, dann ist klar, dass deine Band nicht mehr gecheatet ist, weil das ist ja völlig natürlich. Und dann bist du im normalen Bereich. Und dann gibt es keine Anpassung. Ich glaube, es gibt nur diese eine Anpassung für alles auf 18 gecheatet. Um sozusagen eine Strafe auszusprechen für Leute, die halt damit cheaten. Und nicht die Leute zu bestrafen, die einfach, wie ich, halt nur starke Charaktere im Pen and Paper hatten. Naja.
Also wir reden hier immer noch von Level 1 Charakteren. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dir tatsächlich einen Charakter auswürfelst, der 6x18, einmal 17 hat, ist ja vergleichsweise geringer, würde ich mal sagen. Also wenn das so eine Art Strafmodus gibt, dann hätte ich den mal schon etwas niedriger angesetzt als 1x17.
Naja, man weiß nicht. Ist ja wurscht. Also jedenfalls habe ich das gehört und ich glaube auch nicht dran, dass es ein System gibt, das den Schwierigkeitsgrad dynamisch anpasst. Das kam mir auch nicht so vor. Aber ich habe es jetzt auch nur ein paar Stunden gespielt, um nochmal reinzukommen und so heute beim jetzt wieder spielen und so mit einer ganz normalen Party.
Zusätzlich davon, dass du natürlich die viel schwierigere Auswahl am Anfang treffen musst, nämlich welche Charakterklassen und Rassen du mitnimmst, in welcher Kombination, ist das wie bei all den Rollenspielen auch in jeder Zeit eine Entscheidung von gigantischer Tragweite. Noch viel größerer Tragweite in diesem Fall, weil es sich auf eine ganze Serie bezieht und nicht nur dieses eine Spiel. Deine Party soll ja theoretisch auch in die weiteren 3 Serienteile, die noch danach kommen, übernommen werden. Und wenn du jetzt hier am Anfang von dieser epischen Kampagne Fehler machst bei deiner Auswahl deiner Helden und Zusammenstellung deiner Helden, ist das natürlich nach hinten aus potenziell katastrophal und nur schwer zu korrigieren. Und wie immer bei den Rollenspielen triffst du also die Entscheidung von dieser Tragweite ohne jeglichen Kontext. Das Handbuch gibt dir nur spärliche Informationen, um ehrlich zu sein, zu dem, was die Rassen und Klassen so können, wofür sie gut sind, und unterschlägt auch einige wichtige Informationen, zum Beispiel wie schnell und bei welchen XP-Schwellenwerten die Charaktere aufsteigen und so weiter. Aber vor allen Dingen hat es aber halt die zu damaligen Zeit klassischen AD&D-Pferdefüße drin, die im Regelweg enthalten sind und die man nicht unbedingt wahrnimmt, selbst wenn man das Handbuch aufmerksam liest, und deren Tragweite sich erst in den späteren Spielen sozusagen darstellt. Nämlich zum Beispiel, dass weibliche Charaktere einfach schwächer sind als männliche. Ja, ohne Ausgleich. Die sind dann nicht schlauer, sondern die haben einfach weniger Stärke. Punkt. Oder viel wichtiger noch die Tatsache, dass andere Rassen als Menschen große Nachteile haben, insbesondere in Bezug darauf, auf welches Level sie aufsteigen können. Also in der Regel können Halbelfen zum Beispiel oder Elfen, erstens können sie nicht alle Berufe ergreifen, also nicht alle Heldenklassen annehmen, vor allen Dingen haben die aber niedrigere Level-Caps. Das heißt, selbst wenn du sie als Multiclass-Charaktere spielst, also sie als mehr als eine Klasse annehmen lässt, zum Beispiel einen Kämpfer-Dieb, ja, oder einen Kämpfer-Dieb-Magier, selbst dann erreichen sie schneller ihre Level-Caps und bleiben schwächer als vergleichbare Menschen. Das heißt, eigentlich ist der wesentliche und wichtigste Tipp für Pool of Radiance und die weiteren Spiele, nehmt keine anderen Rassen, ja, weil sie inhärent durch das Spielsystem benachteiligt sind. Nehmt Menschen.
Das erschließt sich aber nicht so richtig, weil das niedrige Level Cap bei den Halbmenschen ist ein Ausgleich der Startvorteile, die sie haben. Die haben ja schon kleine Startvorteile, die haben bessere Werte. So Zwerge haben +1 auf Konstitution und sowas.
Ja.
Und dafür -1 auf Charisma oder sowas, was sie eh nicht brauchen.
Dass die sich aber in 0,nix abnutzen. Ja, es gibt dir vielleicht einen Startvorteil, aber nach hinten raus bist du ja dermaßen benachteiligt mit so einer Party.
Genau. Das Level Cap, das ist halt so wie, okay, du fängst halt an und bist 5% stärker, aber dafür stirbst du mit 16.
Ja, genau.
Ja, das ist ja mal eine super Wahl, ja. Dafür kriegst du halt Krebs mit 16. Das ist halt der Ausgleich, ja. Dafür bist du halt musikalisch. Ja, und?
Ja.
Ja. Gygax hat das ja noch bis später verteidigt, so, weil er Angst hatte, sonst spielen alle nur noch Halbmenschen. Alle Leute wollen doch bestimmt nur die Vorteile ausnutzen und so. Und deswegen haben sie diese harten Level Caps. Das macht sie aber einfach unbrauchbar. Das macht sie auch spezifisch für dieses Spiel unbrauchbar, weil im zweiten Spiel kommst du dann an die Level Caps. Im ersten noch nicht. Im ersten Spiel gehst du durch und dann importierst du deine Party.
Ich bin auch im ersten schon klar an die Level Caps gekommen.
Okay, naja, gut, blöd. Ja, weil du so cool bist. Jedenfalls kommst du dann hier schon an die Level Caps und in den späteren Spielen wird das ja noch dramatischer dann, ja. Und dann denkst du, hättest du mal einen Menschen genommen.
Ja.
Fängst halt nochmal an mit Menschen idealerweise.
Ja, also das sind halt so Dinge, die weiß man nicht, ne? Das ist dieses inhärente Problem. Das gleiche ist es ja auch mit den Klassen. Also immer die Frage, das ist immer der gleiche Quark. Hier sind es ja zum Glück nur 4 Klassen. Auch wenn es wirklich, wie du sagtest, ein Rückschritt gegenüber die Vielfalt des Regelwerks ist, die ja damals schon existiert. Und auch wenn in den folgenden Spielen natürlich dann weitere Klassen dazukommen. Schon im nächsten Teil, also in den Assyr-Bonds, sind es dann der Paladin und der Ranger, glaube ich, die noch dazukommen. Und dann werden es nach hinten raus noch mehr. Aber in diesem Fall muss man von Glück sagen, dass es nur 4 sind, weil dann kannst du weniger Fehler machen. Wenn du von jedem einen in der Party hast, ist es schon mal nicht verkehrt und dann überlegst du halt noch, wovon du mehr mitnimmst, weil deine Party kann aus maximal 6 Leuten bestehen. Also nimmst du halt 2 Kämpfer und irgendwie 2 Magier zum Beispiel und dann ist auch gut. Aber trotzdem, diese Entscheidung, was für Klassen sind denn jetzt relevant fürs Spiel oder nicht, ist extrem schwer zu treffen, wenn dir der Kontext fehlt. Wenn du jetzt D&D vorher gespielt hast, dann weißt du vielleicht, dass Magier nach hinten raus die Killer-Charaktere werden, wenn sie den Anfang überlegen. Ja, also es ist vielleicht nicht verkehrt, mal 2 Kleriker oder 2 Magier mit reinzunehmen, weil die dann dir den Arsch retten werden später. Aber am Anfang sind sie halt scheiße. Ja, deswegen könnte ich gut verstehen, wenn die Leute erstmal ihre Party vollpacken mit Kämpfern, weil die kriegen am Anfang wenigstens mal Monster tot. Aber das weißt du halt alles erst, wenn du es mal gespielt hast. Ja, dann bist du schlauer und am Anfang musst du das mehr oder weniger auf gut Glück wählen.
Ja, da gibt es dir keine Hilfestellung, das stimmt schon. Auch mit dem Regelwerk ist es schwierig, sich das genau zu erschließen. Auch was die Werte genau bewirken. Es gibt ja Werte, die sind wahnsinnig wichtig und es gibt Werte, die sind weniger wichtig. Und das ist alles im Spiel nicht so klar, auf welchen Wert du optimieren musst, ja, damit es für dich funktioniert. Und der Dieb ist ja nachgerade sinnlos, also geht schon. Wenn man total clever ist, kann man ihn im Kampf mit viel Platz okay einsetzen, aber auch nur dann. Und es gibt im ganzen Spiel nur eine Stelle, wo der Dieb spezifisch seine Vorteile einbringen kann. So. Und sonst ist das einfach ein Charakter, den du durchschleppst die meiste Zeit. Ja. Stellst du schön hinter die Kämpfer und hatte immer einen dabei früher und hab den immer mit einer Schleuder schießen lassen. Wie so ein Bauern. So puff.
Kannst ihn zum Fernkämpfer machen, ja. Aber auch selbst da ist ein normaler Krieger besser.
Genau, brauchst du nicht. Ja.
Heißt ja auch, natürlich ist kein Dieb, ne, sondern weil es der AD&D-Terminologie auch folgt, ist es ein Rogue. Also, wie würde man da sagen im Deutschen? Ich weiß gar nicht, wie das da in AD&D hieß. Es sind ja auch keine Magier, sondern es sind zu dem Zeitpunkt noch Magic-User, also Magiebenutzer, weil das halt so hieß in AD&D.
Das ist mal ein komischer Name.
Ja.
Das nimmt ja die ganze Magie, die ganze Coolness von ich bin ein Wizard, ist ein bisschen, ich bin ein Magiebenutzer. Guten Tag. Ja.
Ja, vielleicht ist das so ein Schirmbegriff und ganz verschiedene, diverse Arten von Magie sind darunter versammelt, ne? Dass damit die nicht diskriminiert werden durch die Bezeichnung.
Ja, genau, ich bin der mächtige Abraxas. Ich benutze Magie. Ja, Scheißdreck. Echt, naja, wurscht. Ist jedenfalls da sehr, sehr prosaisch. Ja, da so eingestellt, aber naja, wenn man schlau ist, nimmt man sich halt 3 Kämpfer, 2 Magier und einen Cleric mit oder so. Man kriegt das schon raus, ja, zumindest mal nach 1-2 Spielsitzungen. Und dann geht man halt damit rein, ja. Man würfelt es ein paar Mal aus und dann geht das schon. Man lernt schon relativ schnell, dass es ganz gut ist, eine 18 zu würfeln.
Okay. Also, wie gesagt, selbst wenn jetzt deine Party nicht perfekt zusammengestellt ist, kann man das erste Spiel immer noch einigermaßen okay spielen. Ich war überrascht davon, jetzt auch im Kontext seiner Zeit, dass Pool of Radiance doch ein vergleichsweise zugängliches und vergleichsweise spielerfreundliches Spiel ist. Sowohl von seiner Bedienung her, als auch von der Art und Weise, wie die Progression im Spiel gestaltet ist. Vor allem auch von seiner Offenheit her, weil du in gewisser Weise durch eine halboffene Welt dich spielst. Und das Spiel dir auf sehr angenehme Art und Weise nahelegt, wo du jetzt als nächstes hingehen solltest. Und das durch Quests steuert, relativ klassisch, aber auch durch ein bisschen so Szenario-Gating. Also es enthält ja sogar eine Außenwelt, in der man sich frei bewegen kann. Die wird aber erst zu einem Zeitpunkt freigeschaltet, wo du vorher durch eine längere Reihe von vergleichsweise in den Jahren Dungeons oder Gegenden gekommen bist, so dass du dann halt bereit bist, sich der Spielwelt weiter offener zu bewegen. Aber das ist insgesamt echt ganz angenehm gestaltet. Aber wir müssen erstmal umreißen, was man eigentlich macht in dem Spiel.
Genau, lass mal nicht vorgreifen, weil das ist ja eine, also die Art, wie das Spiel dich führt durchs Spiel, ist schon ziemlich modern, finde ich, und ziemlich besonders, deswegen müssen wir da noch ein bisschen drüber reden. Aber das Spiel sieht jetzt erstmal auf den ersten Blick gar nicht so viel anders aus als andere Spiele seiner Zeit. Baldur's Gate zum Beispiel, das hat nämlich so...
Baldur's Gate? Wie Bard's Tale meinst du?
Bard's Tale, ich habe schon immer, seit das Baldur's Gate, verwechsel ich diese beiden Scheißnamen, ey. Ah, zum Kotzen.
Ja, Namen mit B.
Mit B, genau. Das Spiel mit zwei Wörtern und mit B. Also Bard's Tale hat ja diesen Screen, wo es so eine Pseudo-3D-Ansicht hat, wo man aus eigener Sicht die Gegend sieht. Dann hat man die Party rechts davon, wo die alle untereinander geschrieben werden, mit zumindest mal ein, zwei Werten. Darunter halt irgendein Fenster, in dem kurz erklärt wird, was gerade passiert. Ja, Storytexte oder Kampfergebnisse so. Und das Spiel sieht genauso aus. Ja, könnte jetzt wie Bard's Tale sein. Kann man auf den ersten Blick fast nicht unterscheiden. Kann da durch die Gegend laufen und das ist es erstmal. Es ist an ein paar Stellen ein bisschen komfortabler, aber dann das Starke, das Besondere ist die Tatsache, dass es einen Kampfbildschirm hat. Ja, wir erinnern uns, in Bard's Tale, da werden die Kämpfe ausgefochten, wie auch in vielen früheren Rollenspielen, in Dialogzeilen quasi. Willst du laufen oder angreifen? Klick, laufen. Ah nein, du kannst nicht weglaufen. Okay, dann klick, angreifen, danke. Und dann so, der schlägt zu und trifft und er richtet 5 Punkte Schaden an. Der schlägt zu und trifft und richtet 10 Punkte Schaden an. Der ist tot. Und so weiter. Und all das macht es nicht, sondern gibt dir einen richtigen taktischen Draufsicht-Bildschirm.
Dass das Spiel auf diese taktische Kampfansicht wechselt, ist jetzt an sich nichts Neues. Das macht die Ultima-Serie zu dem Zeitpunkt schon seit vielen, vielen Jahren so. Und auch die SSI-Vorgängerspiele haben schon so funktioniert. Also im Vergleich zu Bard's Tale ist es ein Unterschied, das stimmt schon. Aber an sich ist es ein relativ klassisches Prinzip zu sagen, okay, wir bewegen uns als Gruppe durch diese Welt, in diesem Fall in dieser 3D-Ansicht. Und wenn wir in Kampf gehen, dann wird es auf die einzelnen Charaktere aufgelöst, die man in diesem Moment dann einzeln steuert und nicht mehr als Gruppe gemeinsam. Und dann kommt also das taktische Element zum Tragen.
Ja, und dann kannst du aber wirklich, und das ist schon eine deutliche Fortentwicklung gegenüber den anderen Spielen, die auch Kampfbildschirme haben, mit jedem Charakter einzeln was machen. In so einem Rundenturnus, also nicht wie heutzutage jetzt erstmal alle bewegen und dann die Runde beenden und dann machen sie alle was, sondern du sagst jedem Einzelnen und dann passiert sofort seine Aktion und dann kommt einer von den anderen dran und abwechselnd so. Geht das hin und her und die können sich halt bewegen, können zaubern, können schießen und können schlagen. Und die Schauplätze sind eingeschränkt. Also man sieht Mauern, es gibt Hindernisse, die schwer zu überwinden sind. Es gibt Engstellen, die man blockieren kann. Man kann richtig Taktiken machen, wie man sie heute noch kennt, so pullen. Also Gegner anlocken, dann an einer Engstelle blockieren mit den Kämpfern und mit den Damage-Dealern in einem modernen Duktus. Also von hinten dann mit den Magiern draufschießen und so. Ganz wie man sich Rollenspiele vorstellt heutzutage. Damals war das so üblich noch nicht.
Also wir haben die zentralen Elemente der Spielmechanik dann in diesem Fall jetzt beieinander. Das ist einmal die 3D-Bewegung in der Spielwelt. Dann sind es der Kampfbildschirm, in dem die taktischen Kämpfe ausgetragen werden. Und das ist die Charaktergenerierung, die jetzt hier stellvertretend steht für die gesamte Simulation des Charakterregelwerks von AD&D. Und diese drei zentralen Elemente sind alle essentiell und machen dann in ihrem Zusammenspiel auch den Charme des Spiels aus. Insgesamt ist das Pool of Radiance insbesondere ein Spiel, in dem diese Elemente auch ganz gut ausbalanciert sind in ihrer Bedeutung. Das heißt, man verbringt in den Kämpfen an sich zwar viel Zeit, vor allen Dingen, weil die Kämpfe länger sind als in anderen Spielen. Also es ist nicht ungewöhnlich, bei einem größeren Kampf tatsächlich eine Viertelstunde, eine halbe Stunde oder sogar mehr mit einem einzigen Kampf zu verbringen, gerade wenn es gegen viele Gegner geht. Und Pool of Radiance hat Kämpfe mit vielen, vielen Gegnern. Also da kann es schon mal vorkommen, wenn du gegen eine Kobold-Horde zum Beispiel kämpfst, dass da locker 50 Gegner auf dem Bildschirm sind. Und es dauert einfach, das abzuarbeiten, weil die alle ziehen müssen und auch deine Leute ziehen alle einzeln und so weiter. Aber das wird wiederum ausbalanciert durch die Erforschung, Erkundung von dieser Spielwelt und die narrativen Elemente, die dort mit einfließen, die kleinen Textchen, die man findet, die Charaktere, die Zwischenereignisse, müssen wir gleich noch ein paar Beispiele nennen. Und das wiederum wird dann noch ausbalanciert mit der ganzen Charakterverwaltung, dem Charaktermanagement, nämlich immer diesem wunderbaren Moment, der vielen Rollenspielen eigen ist, nämlich vom Abenteuer zurückzukommen in die sichere Stadt und dort dann mal den Kassensturz zu machen. Ja, zu gucken, was haben wir alles an Beute mitgebracht, was ist die wert? Jetzt gehen wir mal in den Shop, gucken, was wir dafür bekommen. Vielleicht ist was Magisches dabei. Kann ich Ausrüstung wechseln? Ist einer meiner Charaktere bereit für einen Aufstieg und so weiter? Und auch in diesem Aspekt ist Pool of Radiance stark. Ja, und da hat es auch, gerade weil das Level Cap relativ niedrig ist, heißt es umgekehrt auch, dass jeder Stufenaufstieg wirklich etwas bedeutet und auch einen Unterschied macht in der Stärke des Charakters. Vor allen Dingen, was so die AC angeht, also die Armor Class, je niedriger die ist, desto besser überleben deine Charaktere in den Kämpfen und das macht echt einen Unterschied. Und natürlich dann auf der anderen Seite, höhere Level heißen andere und bessere Zauber für deine magischen Charaktere und das macht wirklich einen Unterschied. Der Moment, wo du das erste Mal einen Feuerball lernen kannst, auf Level 4, glaube ich, für Magier ist das, das ist ein Game Changer. Ja, dann sollen die Kobolde mal kommen, weil dann werden sie richtig abgeräumt.
Ja, dann könnte ich die Kobolde nur noch besiegen, indem du versehentlich deine eigene Party anzündest mit dem Feuerball, was ja passieren kann, weil das ein Flächenschaden ist, der Friendly Fire haben kann. Naja, ganz anderer Punkt. Okay, also wie du so schön sagst, die sichere Stadt, das ist auch das, wo das Spiel beginnt. Ja, das Spiel spielt in der Stadt Flan, wie auch immer das ausgesprochen wird. Und diese Stadt ist eine Stadt, die wurde vor vielen Jahren dem Erdboden gleichgemacht, von bösen Monsterhorden und von Drachen vor allen Dingen. Aber die Menschen sind zäh und haben sich in der Gegend wieder angesiedelt. Und jetzt gibt es das alte, das kaputte Flan, das voller Monster ist immer noch. Und Civilized Flan, so ein kleines Stück davon, das die Menschen sich zurückgeholt haben, in dem es dann aber gleich Geschäfte und Kirchen und eine Stadtverwaltung gibt, die dir Aufträge gibt und so. Und das ist halt eine Stadt, die ist eine sichere Zone, wie du sagst. Da kannst du frei durch die Gegend laufen, durch die Straßen laufen und dir Geschäfte suchen und solche Sachen. Kannst in Tavernen gehen, kannst da Gerüchten lauschen. Typisches D&D-Ding, ja, dass man immer Gerüchte hört, die dann übrigens wie bei Wasteland oder anderen Spielen in einem Begleitbuch nachzulesen sind. Ja, den Text eines Kneipengerüchts oder auch viele Texte aus dem Spiel hat das Spiel nicht parat. In sich, also im Programmcode, sondern das liest du dann halt im Begleitbuch nach auf Seite, ne? Liest Tavernengerücht 17 auf Seite 85 nach und so. Die Taverne ist insofern ganz besonders, weil sie so ein schönes Beispiel ist auch für einen Kampf mit vielen Leuten, der dich als neuen Spieler immer zu dem Zeitpunkt erwischt, wo du es nicht brauchen kannst. Du gehst in eine Taverne, denkst, oh cool, eine Taverne. Oh, ich habe mein Gerücht gehört. Was kann ich hier wohl noch machen? Dann kannst du in der Taverne oft noch einen Schritt gehen, weil die oft aus zwei Räumen bestehen, warum auch immer, ohne dass das irgendwie im Bildschirm gut angezeigt wird. Und dann steht da sowas wie, eine Kneipenschlägerei bricht aus und du bist in der Mitte gefangen und dann stehst du da. Und wenn das deine erste Erfahrung mit dem Kampfsystem ist, ist das ganz schön fies. Da stehst du da in der Mitte zwischen zwei Gruppen, die sich in vielen Konstellationen nicht erreichen können, weil du in der Mitte stehst und die dann aufeinander schießen und sich bewerfen und einander angreifen und so. Du kannst dich aber einer Gruppe zugehörig fühlen und dann die andere Gruppe fertig machen. Aber da hast du dann schon mal... Da hatte ich in meinem allerersten Spieldurchgang, hatte das wieder völlig vergessen mit den Tavernen, hatte ich gleich mal so 15 Gegner auf dem Bildschirm.
Ja.
8-7 oder so, ja.
Du kannst in der Konstellation, in dieser Kneipenstärkerei vor allen Dingen auch gleich wieder aufhören und dein Savegame laden, weil das ist so überflüssig, daran gleich teilzunehmen. Na, also weiß auch nicht, warum sie es eingebaut haben. Vielleicht, weil es einfach cool ist, so eine Kneipenstärkerei, aber als Kampf an sich ist es anstrengend und bringt nichts.
Das Coole daran ist, wenn du es schaffst, kriegst du ja relativ viele Erfahrungspunkte, weil das ist ja echt, da geht ja echt ordentlich was rum. Und dann kommt die Stadtwache hinterher und wenn du dann nicht auf Weglaufen tippst, sondern auf, mal gucken, das fechte ich auch noch aus, dann kannst du neu laden.
Ja, um nochmal zurückzukommen auf das Szenario Flan, diese Stadt, wie du schon beschrieben hast, ne? Diese alte Stadt, die da in Ruinen liegt. Spitzenmäßiges Szenario. Also, wie gesagt, ich bin ja überzeugt davon, dass die Stärke des Spiels an sich und der Verkaufszahl des Spiels durch die Stärke der Marke AD&D kam und nicht durch die inhärenten Qualitäten, die das Spiel hat, obwohl es damals auch positiv besprochen wurde. Aber die Tatsache, dass die Goldbox-Spiele in der Folge dann so populär waren, hat mit Sicherheit damit zu tun, wie gut Pool of Radiance war. Sowohl in Bezug auf sein Spielsystem, als auch in der Art und Weise, wie die Spielmechanik ausgestaltet ist. Aber allein schon dieses Szenario auch trägt enorm zum Charme und zur Motivation bei. Weil tolle Ausgangssituation, ja, in dieser kleinen, dem einzigen Stadtviertel, das noch nicht zerstört und überrannt ist, mit dieser kleinen Gruppe von Siedlern bist und diesem Stadtrat, die versuchen sozusagen, diese Stadt wieder hochzuziehen und um dich rum liegen die Ruinen der einst großen Stadt. Und Block für Block erschließt du dir diese Ruinen und kämpfst sie frei von den Monstern, die sie besetzt haben. Und das sind sehr unterschiedliche Blocks. Ne? Das sind nicht nur irgendwie immer die gleichen Gebäude, sondern da ist der Slum-Bezirk, da ist die alte Bibliothek, da ist der alte Marktplatz, da ist die alte Textilfabrik und so weiter. Und diese Blocks unterscheiden sich nicht nur in ihrer Gestaltung und in der Art und Weise, was sie sind, sondern auch in ihrem Spielgefühl. Die Bibliothek zum Beispiel ist ein Ort, an dem fast nicht gekämpft wird. Das ist ein Viertel, in dem du eher explorativ unterwegs bist und viele kleine Geschichtsschnipsel erfährst und Bücher findest, die dir auch viel mehr Kontext über die Spielwelt geben. Und das ist cool, ja, das ist spannend. Vor allen Dingen aber ist spannend, dass dieses ganze Szenario zumindest im ersten Drittel des Spiels, bis du dann aus Flan so rauskommst, vielleicht in der ersten Hälfte, ein urbanes Szenario ist, ein städtisches. Und das steht in einem sehr angenehmen Kontrast zu diesem sehr klassischen Dungeon Crawl, der auch AD&D auszeichnet, aber vor allem auch die anderen Rollenspiele, Computerrollenspiele da draußen. Ein Ultima besteht überwiegend aus Außenwelt und Dungeons. Ein Wizardry sind fast nur Dungeons. Am nächsten dran ist vielleicht noch Bard's Tale, wo zumindest die Stadt Scarabrae ja auch sehr wichtig ist, aber dann sind es doch immer wieder nur Dungeons. Und hier erforschst du eine Stadt, ein städtisches Szenario, das auch als Stadt fühlbar und erkennbar ist, und nicht nur erforschst du es, sondern du spielst es frei. Du kannst diese Blocks, wenn du genügend Zufallsbegegnungen geschlagen hast, dann hören die auf, dann sind da keine Monster mehr. Du gehst zurück zum Stadtrat und der sagt, hey, du hast die Slums befreit. Hier ist deine Belohnung. Und das fühlt sich so gut an und gibt einem sehr klares Gefühl der Aufgabe und des Fortschritts.
Das ist so ein mächtiges, tolles Feature, dass man diese Etappenziele hat, die sich alle sofort in der realen Welt auswirken. Das ist nämlich ein typisches Problem in Rollenspielen oder zumindest eine Sache, die viele Leute schwierig finden, ist dieses: Gegenden werden nie wirklich befriedet. Du kommst hin und die Monster spawnen wieder. Du gehst irgendwo lang, hast alles besiegt, kommst zurück, sind wieder 15 Kobolde gespawnt. Und hier ist es so, wenn du eine Weile kämpfst in einem Gebiet, also lange genug, ohne dass das Spiel dir genau sagt, wie lange das sein muss. Es gibt immer Zufallskämpfe in jedem Gebiet und festgesetzte Encounter, die dir immer begegnen an bestimmten Stellen. So, und wenn du da lange genug bist und genügende Zahl gemacht hast, dann wird das Gebiet befriedet und die Zufallskämpfe hören auf. Und das ist so ein befriedigender Moment, so ein Sieg, ja. Und es hat noch so einen Nebeneffekt, weil du die Landschaft theoretisch ein bisschen veränderst. Der Fluss ist ja der Barren River, der ist ja vergiftet, ja. Der ist ja, kommt ja aus der alten Stadt raus und so. Und wenn du halt eine Aufgabe löst und einen bestimmten Gegner besiegst, dann ist der Fluss nicht mehr vergiftet. Dann gehst du an demselben Fluss lang, an dem du vorher lang gegangen bist, und da steht, es ist der schöne Fluss, der Stojanov-Fluss.
Das ist schon außerhalb von Flan.
Da bist du schon später, genau. Da gibt es sicher noch bessere Beispiele direkt in Flan, wo solche Sachen passieren. Aber da passieren halt so Kleinigkeiten in der Welt und du hast eine Wirkung auf die Welt. Und dass man im Kleinen eine Wirkung auf die Welt erzielt, ist toll.
Absolut. Dieses Szenario öffnet sich ja dann. Also du bist am Anfang in diesen städtischen Blocks unterwegs und, um ehrlich zu sein, bis zum Ende des Spiels, also auch das große Finale spielt dann quasi wieder in der Stadt, also in der Festung, die der Stadt angegliedert ist. Aber zwischendurch kommst du dann auch in das Umland und dann ändert sich auch die Spielkarte. Dann bist du nicht mehr in 3D unterwegs, sondern hast eine Draufsicht der Umgebung von Flan und bewegst dich dann dort durch die Wälder und entlang des Flusses, wie du gerade geschildert hast. Immer aber auch gesteuert von Quests, die dir der Stadtrat gibt. Und auch das ist ein sehr schönes Steuerungsinstrument, dass du eine spezifische zentrale Anlaufstelle hast, also nicht irgendwie Questgeber, die über die Spielwelt verteilt sind, sondern das ist immer der Stadtrat. Der haben ihr Büro im Rathaus, dann gehst du hin zu dem Referenten und der sagt dir, hey, wir haben gerade folgende Dinge, bei denen wir die Hilfe einer Heldengruppe brauchen, A, B, C. Und ab und zu gibt es mal einen zusätzlichen Auftraggeber, der aber auch von dort aus wirst du darauf hingewiesen. Ich geh mal zum Bischof darüber in der Kirche, der möchte auch was von dir. Und von dort kriegst du deine Aufgaben und da gehst du auch wieder hin, wenn du die Dinge erfüllt hast, und wirst dann dafür belohnt. Und das ist, ne, diese Zentralität macht das Ganze sehr angenehm, ohne dass man sich jetzt merken müsste, wo war jetzt irgendjemand, bei dem ich nochmal zurückgehen muss, um irgendwie die drei Karotten zu geben, die ich für ihn holen sollte. Generell gibt's solche Aufgaben auch nicht in Pool of Radiance. Ja, es sind meistens, geh irgendwo hin, löse dort irgendein Problem und komm dann wieder zurück. Meistens heißt, löse das Problem, schlage den Kopf von irgendjemanden ein, aber nicht immer. Ja, es gibt zum Beispiel eine echt coole Aufgabe. Vielleicht hat mich das Spiel auch überrascht, schon damals überrascht, weil ich sowas aus Rollenspielen seltener kannte, wo du dich auf dem Marktplatz, auf dem Podol Plaza bei einer Auktion einschleichen musst. Das ist eines von diesen Stadtvierteln, die also von Monstern überrannt sind, und tatsächlich wimmelt es von Monstern in diesem Stadtviertel. Und wenn du das betreten möchtest, dann fragt dich das Spiel, was du jetzt tun möchtest. Ob du da einfach reinmarschieren möchtest oder ob du dich verkleiden möchtest oder ob du reinschleichen möchtest. Und je nachdem, welche Wahl du da triffst, laufen die Treffen mit den wandernden Monstern also sozusagen etwas anders ab. Also am besten verkleidest du dich, ja, oder schleichst dich da rein, und dann bekommst du mit den einfachen Mitteln des Spiels schon mit, dass da quasi ein belebtes Viertel ist. Die 3D-Ansicht ist leer, also die besteht eigentlich immer nur aus den Wänden und Türen und sowas. Aber wenn du auf ein Monster triffst, dann erscheint es in der Distanz und kommt in ein, zwei Schritten auf dich zu. Das ist natürlich jeweils eine Runde, also es gibt zumindest so eine Art Tiefenwirkung. Und dann triffst du da auf diese wandernden Monster und die sagen, was willst du hier? Und dann kannst du mit denen nochmal reden. Also es gibt so ein Mini-Dialogmenü, wo du aus 5 Reaktionen auswählen kannst. Also willst du nett sein oder willst du aggressiv sein und sowas. Und dann lassen sie dich entweder in Ruhe oder sie entlarven dich. Auf jeden Fall ist die Aufgabe dann so durchzuschleichen durch das Zentrum des Marktplatzes und dort findet gerade eine Auktion statt. Und man soll nichts weiter tun in dieser Aufgabe, als der Auktion beizuwohnen und für den Stadtrat herauszufinden, was da eigentlich versteigert wird. Und dann muss man natürlich erstmal dorthin kommen, also das heißt, na, sich dorthin schleichen und dann dort bei der Auktion in einem Dialog-Minispiel 1-2 Entscheidungen treffen, was man jetzt tun möchte. Dann kommt man näher ran an diese Auktion, merkt, dass sie gerade stattfindet, deshalb beschreibt das Spiel dann so und der Auktionator hält etwas hoch, aber du kannst nicht genau erkennen, ist das jetzt ein Zauberstab oder ist es ein Kampfstab und dann fragt dich das Spiel, willst du näher rangehen oder willst du den Gesprächen zuhören, die das Publikum da gerade führt oder willst du wieder weggehen? Dann musst du dann halt so ein paar so Entscheidungen treffen und möglichst die richtigen, um nicht aufzufliegen. Also in dem Fall kann man zum Beispiel dem Publikum zuhören und dann sagen, die erzählen die sich gegenseitig, ach, das ist ja ein toller Zauberstab und dann erfährst du auch wiederum, dass es das ist, was da gerade verkauft wird. Und mit diesen Informationen kehrst du zurück zum Stadtrat. Das war's. Und das fand ich super angenehm, weil das eine Aufgabe ist, die eben nicht erfordert, dass man irgendwas kaputt schlagen, irgendwas stehlen, irgendwie kämpfen muss, sondern tatsächlich nichts anderes als Informationen beschaffen. Und das macht auch viel Sinn in diesem Kontext, ja, in dem Kontext von einer immer noch kleinen Siedlergemeinde in dieser Stadt, die da massiv unterlegen ist gegen die Vielzahl an Monstern und Bösewichten um sich rum und die schon davon profitiert, wenn sie überhaupt Informationen hat, geschweige denn, dass man ja für sie dann letztendlich die Stadt freikämpft.
Ich finde, so viele Spiele haben den spezifischen Nachteil, dass du sowohl zu große als auch zu kleine Aufgaben erledigst. So ein klassisches Beispiel aus der modernen Zeit ist Skyrim, ja, wo du schon relativ früh ständig Drachen tötest und aber auch die 17 Mohrrüben von Heinz um die Ecke holst. Und dadurch bist du immer in so einer komischen Zwischenform. So einerseits hast du das Gefühl, ohne mich geht es nicht in dieser Welt, ja, weil ich muss ja die Drachen töten, sonst macht es keiner. Und andererseits denkst du, kann der sich seine Mohrrüben nicht selber holen. Und hier ist es so, du hast das Gefühl einer handelnden Agenda, also an jemanden, der eine Agenda hat und handelt und dich sozusagen als Instrument einsetzt, weil es halt dieser Stadtrat ist, zu dem du immer wieder zurückgehst. Ja, der ist auf eine Art, auch wenn du dessen Handeln nicht siehst, ja, ist der die handelnde Entität und schickt dich halt los, ja, und verarbeitet deine Informationen weiter. Und das gibt dir so einen Kontext in der Welt, den ich ganz cool finde. Außerdem ist es einfach wahnsinnig angenehm, nicht über die ganze scheiß Karte laufen zu müssen,
ja,
und da zu gucken, wo du jetzt deinen Kram abgeben musst, was mir in jedem Spiel wieder passiert. Ja.
Das ist eine ziemlich fokussierte Aufgabe, ja, und eine angenehm unaufgeregte Aufgabe. Letztendlich hat das Ganze natürlich trotzdem eine größere Dimension. Es gibt einen Oberbösewicht, den sogenannten Boss, der da im Untergrund die Strippen zieht und über die Schnipsel, über die ganzen Tagebucheinträge, die im Handbuch stehen, gewinnt man die Erkenntnis, dass es da eben diese finstere Macht gibt. Und gleichzeitig gibt es noch eine Parallelhandlung, dass innerhalb dieses Stadtrats, für den man tätig ist, dann auch ein Emporkömmling die Suche nach diesem titelgebenden Pool of Radiance, also nach diesem geheimnisvollen Teich, startet und die Heldengruppe ermöglicht dessen Aufstieg im Stadtrat. Ja, die kämpft für den Widerstände nieder durch die Aufgaben, die sie erfüllt. Und gleichzeitig züchtet man sich durch seinen Erfolg im Spiel da aber auch den größten Widersacher heran, weil irgendwann kippt es und dieser Stadtrat Kaldorna beschließt dann, dass die Heldenparty ihm zu mächtig wird und möchte sie abservieren. Aber all das wird eher implizit erzählt, das muss man sich so ein bisschen dann zusammenreimen durch die ganzen kleinen Textschnipsel und die ganzen Erzählpassagen, die im Spiel enthalten sind. Und es gibt vergleichsweise viel Text in dem Spiel, der aber auf kleine Häppchen runtergebrochen ist und ergänzt es durch die Textchen, die im Handbuch stehen. Aber diese Dimension, die sich so nacheinander erschließt, die gibt dem Ganzen also auch eine schöne Richtung und letztendlich dann eben auch ein klares Ziel, nämlich finde diesen Boss. Und dieser titelsgebende Teich, ja, der Pool of Radiance, also was für eine Rolle der spielt, das ist mir noch bis heute nicht so richtig klar. Man findet den am Ende zwar, aber nicht unbedingt da, wo ich ihn erwartet hätte. Ja, also wo würdest du so einen Teich vermuten, so einen geheimnisvollen, magischen, mysteriösen Teich?
In einer magischen Festung.
Ja, genau. Ja, da bist du dann schon gedanklich einen guten Schritt weiter, als ich hätte gesagt, irgendwo im Wald. Ja, oder halt im Gebirge oder sowas.
Ach nein, nein, ein Pool kann ja auch ein Becken sein.
Ja, aber die ganze Erzählung im Handbuch, die ganze Vorgeschichte legt dir nahe, dass das nichts Menschgemachtes ist, sondern dass das eine natürliche Quelle ist.
Ja, aber ich weiß nicht, bei Pool muss ich immer gleich an, weißt du so, im Luxus-Apartment mit dem Fahrstuhl runterfahren und
ja, genau. Dieser Pool kommt schon in der Vorgeschichte so ein bisschen am Rande vor. Ja, also ja, da gibt's in der Gegend irgendwo diesen magischen Pool, aber hey, ich erzähle jetzt die Geschichte von Flan, von dieser Stadt und dann seitenweise Geschichte von Konflikten und was weiß ich alles und ach ja, irgendwo ist auch noch dieser Pool. Also das ist schon ein bisschen dubios, dass das Ganze irgendwie so nebenbei ist und dann spätestens nachdem du in die Außenwelt kommst, dachte ich so, jetzt suche ich aber mal nach diesem Pool. Ich weiß zwar nicht, warum und wofür er gut ist, aber das Spiel heißt so. Also irgendwie wird's ja schon seinen Sinn machen. Und dann findest du ihn letztendlich, wie du schon sagtest, aber in der Festung des Bösewichts, also quasi wieder in der Stadt oder am Rand der Stadt. Und ich weiß nicht genau, wie der da hinkommt. Also entweder war der vorhin schon immer da und die haben die Festung da drumherum gebaut oder der Bösewicht hat den Pool da irgendwie hin mitgenommen, weil letztendlich ist dieser, also wir spoilern jetzt heftig, aber naja, dieser Tyrantraxus, also der Oberbösewicht ist, der dieser Boss ist, das ist ja ein Geist, der in diesem Pool gelebt hat, ein Böser. Und irgendwann vor vielen hundert Jahren oder was weiß ich, hat er mal einen Bronzedrachen drin gebadet und dann hat er diesen Drachen übernommen und im Leib dieses Bronzedrachens tyrannisiert er jetzt also Flan um das Umland. Und der Pool ist die Quelle von diesem bösen Tyrantraxus, das ist es. Ja, also der ist auch jetzt nicht irgendwie das tolle Heiligtum, wo man eintaucht und dann wird man superweise oder bekommt Superkräfte, sondern der ist letztendlich ein Tor des Bösen, wenn man so möchte. Aber den findet man dann beim Endkampf, ja, da steht halt dann der Bronzedrache da und dort findet dann der Showdown statt. Aber das war's auch. Also das ist jetzt nicht so, dass man irgendwie noch groß mit diesem Pool interagieren würde. Also dafür, dass das ganze Spiel diesen Namen trägt, ist das ein bisschen antiklimaktisch.
Ja, das stimmt. Ja, zumal wenn man denkt, dass der irgendwo, dass es eine Quelle ist, die einem weiterhilft oder sonst irgendwas. Aber immerhin, ich finde, es hat eine Handlung, die durch diesen Oberboss eine Relevanz hat, aber die nicht so eine super weltrettungsübergreifende Geschichte ist, sondern du bist ja trotzdem noch da ein Provinzheld, ja. Selbst wenn du da den Boss von Flan besiegst, dann hast du noch lange nicht ganzen vergessenen Reiche gerettet oder sonst irgendwas. Und ich finde, das fängt halt angenehm klein an und steigert sich halt ganz vernünftig hoch, ohne dass es so einen parallelen Strang hat, ja, wie so typisch moderne Spiele, die halt zwei Stränge haben, die Hauptquest und die Nebenquests, sondern du gehst halt da so eher geführt durch, so, das ist ganz vernünftig.
Ja, wobei du zu jedem beliebigen Zeitpunkt immer drei Quests hast, die gerade offen sind, so dass du also auch eine gewisse Nichtlinearität drin hast. Diese Stadtviertel zum Beispiel sind natürlich miteinander verbunden, aber du kannst in den meisten Fällen dann entweder nach Norden oder nach Westen oder nach Osten in die angrenzenden Stadtviertel gehen und hast in den meisten Fällen auch in dem jeweiligen angrenzenden Stadtviertel gerade irgendeine Aufgabe. Aber auch vergleichsweise früh schickt dich das Spiel dann schon an Schauplätze, die außerhalb von Flan liegen, der Festung, die da auf der Insel vor Flan liegt, im Mondsee und so weiter. So dass du also da schon ein bisschen die Vielfalt mitbekommst und wie gesagt, dann geht's ja auch noch in diese Außenwelt. Und das alles gibt also eine sehr angenehme Einhegung des Spiels, das ein schöner Kompromiss ist aus spielerischer Freiheit und gleichzeitig aber konkreten Aufgaben und das gebündelt mit dem stetigen Gefühl des Fortschritts. Weniger jetzt durch die Levelaufstiege, obwohl die auch einigermaßen regelmäßig kommen, sondern halt hauptsächlich dann auch über diese Mischung aus, mein Charakter ist besser geworden und ich habe aber neues Equipment gefunden und so geht es immer ein bisschen voran.
Man kann sich auch ganz gut orientieren in dem Spiel. Besser als in vielen anderen Spielen dieser Art, finde ich, weil es ja so eine Art Mini-Automapping hat.
Stimmt.
Und weil es sich dazu eignet, zu kartografieren, weil es dir deine Position auf dem Koordinatensystem mitschreibt in jedem einzelnen Screen.
Ja, wie in Bard's Tale halt auch.
Ganz nett.
Damit Zauber, aber dennoch, dass es da diese Schematisierung der Spielwelt so offensichtlich macht, ist in diesem Fall eine Hilfestellung für den Spieler. Klar, habe ich aber nicht gebraucht, um ehrlich zu sein. Also die allermeisten von den Karten, selbst die keine Automap haben, sind nicht so komplex, als dass man da nicht trotzdem durchfinden würde. Zumal dankenswerterweise das Spiel jetzt nicht diesen ganzen Bard's Tale Quark hat mit den Dunkelfeldern und Drehfeldern und so weiter. Wir haben bei Bard's Tale ja beschrieben, dass der Feind die Karte ist in dem Dungeon und nicht so sehr die Monster. Und das ist bei Pool of Radiance komplett anders. Da sind die Karten halt wirklich der Ort des Geschehens und sie sind in der Regel auch so gebaut, dass sie logisch die Örtlichkeit abbilden, wie das halt in einer D&D-Kampagne auch so wäre. Na, dann ist halt der Tempel des Gottes Bane, ist dann halt eine große Kathedrale mit ein paar Gebäuden drumherum und so weiter. Also das entspricht alles ungefähr der Logik, die man erwarten würde. Deswegen ist es auch nicht so schwer, sich dort zu orientieren.
Genau, das ist ein immenser Vorteil des Spiels, finde ich. Also der sehr dazu beiträgt, dass man das auch heute noch spielen kann zum Beispiel.
Ja, finde ich auch.
Also das war damals schon ein Vorteil, aber es hat auch heute so, ich habe mich echt ein bisschen davor gefürchtet vorm Wiederspielen, weil ich dachte so, boah, das ist bestimmt nicht mehr spielbar. Das war aber sehr gut spielbar.
Ja, das stimmt. Also es hat ja auch für seine Zeit und im Vergleich zu anderen Spielen wie eben Bard's Tale hat es durchaus angenehme Komfortfunktionen oder zumindest spielerfreundlichere Bedienungen, wie zum Beispiel, dass du jederzeit überall speichern kannst. Also außer wenn du jetzt gerade im Kampf bist. Aber ansonsten gibt es jetzt nicht den Zwang, zum Beispiel zurückzukehren in die Gilde, um dort speichern zu können. Und du kannst auch an sich dich überall heilen, solange du in einem Gebiet rasten kannst. Und auch rasten kannst du überall. Du drückst einfach die Camp-Taste und dann schlagen deine Leute die Zelte auf. Das ist keine gute Idee, wenn da Monster drumherum rennen, ja, weil dann ist es ganz schnell wieder vorbei mit dem Rasten. Aber wenn du irgendwo in Sicherheit bist, kannst du dich jederzeit auch wieder hochheilen, wenn du einen Kleriker dabei hast. Ja, das ist vielleicht doch die Einschränkung hier. Und du hattest schon erwähnt, dass es ein Automap für viele Gebiete gibt, dass es eine gute Orientierung gibt und so weiter.
Genau, das Campen ist ja ein wichtiger Teil einer jeden D&D-Heldengruppe, weil ohne Campen geht's nicht, weil das übernimmt natürlich diese Absurdität des D&D-Magiesystems, dass Zauberer ihre Sprüche über Nacht, wenn alle anderen schlafen, auswendig lernen müssen und sie nach einmal zaubern, dann wieder vergessen. Ein total ärgerliches und absurdes System, das sich durch viele Spiele zieht und das überhaupt ein Ärgernis ist, aber hier ist es halt auch so. Im Wesentlichen rastest du meistens, weil deine Zauber verbraucht sind. Ja, und dann kannst du auswählen, welche Zauber der Magier oder die Magier für den nächsten Tag lernen wollen und in der Zeit schlafen die anderen. Oder du kannst auch mit den Zaubern deine Leute heilen, wieder ein bisschen schlafen, den Zauber neu lernen und dann deine Leute weiter heilen, so typischer Prozess. Und mit dem Zauberset, das du gelernt hast, gehst du halt den nächsten Tag. Das ist am Anfang total unproblematisch eigentlich, nur ein bisschen umständlich, weil am Anfang gibt's so 3-4 Zauber und da weißt du relativ schnell, welche die guten sind. Sleep habe ich am Anfang mal mitgenommen, also den Schlafzauber. Und später hast du aber eine ziemlich große Auswahl und dann kann es schon mal sein, dass du die falschen Zauber dabei hast für die Situation. Ja, du hast zum Beispiel keinen Zauber dabei, der Untote bannt oder sowas und gehst aber in den Gegend mit Untoten. Ärgerlich.
Das ist ein Riesenscheiß. Ja, man kann nicht betonen, wie beschissen dieses Magiesystem ist für ein Computerspiel. Das mag im Pen and Paper D&D nochmal ein bisschen anders sein, aber in einem Computerspiel ist es unglaublich kontraproduktiv. Zum einen, weil es wahnsinnig viel Arbeit macht, was das Rasten und Memorisieren angeht und die Wahl der Zauber. Und dann ist es ja durch das Level Cap gibt's auch nur noch den niedrigsten Heilzauber, den Cure Light Wounds in dem Spiel. Den kann meine Level 4 Klerikerin, kann den dann maximal 5-mal lernen. Und damit heilt sie halt irgendwie einen Charakter wieder voll, einen Kämpfer wieder voll. Dann restet sie wieder, hat es wieder 5-mal gelernt. Was für ein Quatsch das auch ist. Warum muss sie denn überhaupt den gleichen Zauber sich 5-mal merken? Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber wie dem auch sei, das ist halt das System. Der richtige Pferdefuß ist, wie du sagtest, dass du die ganze taktische Vielfalt, die theoretisch durch die Bandbreite an Zaubern gegeben wäre, nicht ausnutzt, weil du immer die Falschen dabei hast in den Kämpfen. Warum sollte ich auch ein Zauber wie Schutz vor guten Gegnern mir merken in den Kampf, wenn ich in 90% der Kämpfe gegen böse Gegner kämpfe? Und dann kommt aber der eine knallharte Kampf, wo halt ein guter Gegner drin ist, und dann habe ich den Zauber nicht parat, obwohl ich ihn da brauchen würde. Und so ist das mit ganz vielen von den spezialisierten Zaubern. Und umgekehrt schleppe ich Zauber mit mir, die halt in spezifischen Situationen nützlich sind, wie zum Beispiel der Knock-Zauber, also um eine verschlossene Tür magisch zu öffnen, den man halt ab und zu mal braucht. Und wenn ich ein neues Gebiet betrete, weiß ich ja nicht, ob und wie viele verschlossene Türen da drin sind. Deswegen habe ich natürlich die Annahme, dass es vielleicht nicht schlecht wäre, diesen Zauber mitzunehmen. Aber jetzt gibt's gar nicht so viele verschlossene Türen in Pool of Radiance. Das heißt, 90% der Zeit belegt dieser Zauber einen der wertvollen Slots von meinem Magier, ohne dass ich ihn sinnvoll einsetzen kann, zumal er in Kämpfen ja unnötig ist. Also eigentlich, wenn ich auf eine verschlossene Tür stoße im Spiel, müsste ich vor dieser Tür das Camp aufschlagen und meinen Magier den Zauber lernen lassen, 4 Stunden lang, also so lange dauert es ja mindestens, damit er danach ihn sprechen kann auf die Tür. Das ist kompletter Schwachsinn.
Doch, so ist das halt bei Magiern, weißt du.
Ja, genau.
Die stehen vor der Tür, dann krammen sie ihr Buch raus und denken, wie war das nochmal? Blätter, 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 Blätter. Macht mal irgendwas anderes hier, ich lese das nochmal durch.
Also es macht die Kämpfe, die sowieso schon mühsam sind, macht sie noch mühsamer. Und ich muss das schnell ausführen, weil das Kampfsystem ist eigentlich ein gutes und das macht auch überwiegend Freude, auch wenn ich finde, dass die Kämpfe etwas zu lange dauern und etwas zu ausufern sind, weil Pool of Radiance jetzt halt relativ große Mengen an Monstern einem entgegenschmeißt, auch wenn es oft Kanonenfutter ist, aber auch die müssen halt abgearbeitet werden. Aber gerade die spannenderen und die herausfordernden Kämpfe haben einen sehr hohen Grad an Zufälligkeit, finde ich. Und ob man einen Kampf schafft oder nicht, hängt stark von einzelnen Faktoren ab, wie zum Beispiel, habe ich die richtigen Zauber dabei. Häufig ist die richtige Wahl, wenn du einen Kampf betrittst, wo du merkst oder das Gefühl hast, anhand der Gegnerzusammenstellung, oh, das könnte jetzt haarig werden, ihn direkt abzubrechen, gleich das Savegame neu zu laden und mit dem Wissen, welche Gegner da drin sind, erstmal die richtigen Zauber zu lernen, dann den Kampf zu gehen. Aber unabhängig auch davon bin ich echt häufig in Situationen in dem Spiel, wo ich das Gefühl habe, das ist ein Kampf, den kann ich potenziell gewinnen mit meiner Party, wenn alles gut läuft. Ja, wenn so die Würfelwürfe zu meinen Gunsten ausfallen, wenn ich das Optimum aus der Konstellation heraushole, wenn ich meine Party richtig bewege, dann kann ich diesen Kampf gewinnen, aber kann genauso gut in die andere Richtung gehen. Und weil ich gerade von der Story her und von den Aufgaben an dieser Stelle bin, wo ich denke, da muss es jetzt weitergehen, muss ich halt diese Kämpfe dann schlagen und gewinnen. Und das ist nicht ungewöhnlich, dass ich einzelne Kämpfe 15, 20 Mal geschlagen habe, 2, 3 oder mehr Stunden investiert habe, bis ich einen Kampf gewonnen habe. Da gibt's zum Beispiel diesen ganz legendären Flaschenhalskampf relativ am Anfang des Spiels, wo du keine andere Wahl hast, als in die Slums reinzugehen. Ja, da ist es noch linear, das ist das erste Gebiet und an dessen Ende steht ein Kampf in der Rope Guild, in einem relativ kleinen Raum und da drin sind das erste Mal große Gegner, also das sind Trolle und Oger. Und die Oger sind schon hart und die Trolle sind hart und haben auch noch eine Regenerationsfähigkeit. Das heißt, wenn du die besiegt hast und es vergehen zu viele Runden, dann stehen die wieder da und sind wieder voll regeneriert. Und das ist ein krass harter Kampf zu diesem Zeitpunkt. Ja, deine Party ist noch Level 1 oder Level 2 und du kannst es kaum gewinnen, wenn du nicht an dieser Stelle die richtigen Zauber mitnimmst und noch 2 NPCs in deine Party holst und alles richtig gut läuft. Und da bin ich hier dran verzweifelt. Also den habe ich locker ein Dutzend Mal geschlagen, diesen Kampf, bevor ich da durchgekommen bin.
Ja, das stimmt. Die Trolle sind ja feueranfällig. Aber
ja, aber zu dem Zeitpunkt hast du keine Feuergegenstände.
Nee, hat man da noch nicht, genau. Nee, ist noch weit weg und so. Ja, ja.
Kannst du vergessen. Also sowas gibt's immer mal wieder, aber wenn du den Kampf erstmal schaffst, ist es toll. In der Koboldhöhle zum Beispiel, das ist dann später schon in der Außenwelt, das ist das erste Mal im Spiel, wo du einen Kampf schlägst, der aus mehreren Wellen besteht. Also du schlägst eine normale Kampfrunde, auch die dauert wieder mindestens eine Viertelstunde, weil massenhaft Kobolde und so weiter. Und dann kommt direkt der nächste Kampf, ohne dass du die Möglichkeit hast, dazwischen zu rasten oder sonst irgendwas. Und wenn du den schaffst, kommt nochmal einer. Ja, es sind insgesamt 3 Runden. Und das ist echt hammerhart, weil die Kämpfe an sich sind schon nicht leicht. Und dann erwartet das Spiel halt, dass du deine Zauber einteilst zum Beispiel. Ja, um den dritten schaffen zu können, musst du dir ein paar Zauber aufheben, musst du vielleicht ein paar Potions aufheben und so weiter. Das heißt, das ist dafür gebaut, dass du den ersten schaffst, feststellst, da kommt noch ein zweiter und da stirbst. Dass du es nochmal spielst, dann den zweiten auch noch schaffst, das braucht schon mehrere Anläufe und dann feststellst, oh, da ist noch ein dritter. Ja, und durch dieses Lernen, durch Scheitern dann durch das Ganze durchkommst. Und das ist, es ist anstrengend. Also wirklich, insbesondere dieser Kampf ist echt anstrengend. Aber es ist motivierend genug, dass man es tut. Also zumindest war es für mich der Fall.
Also ich finde, man merkt schon, warum man gescheitert ist. Man merkt schon, was man besser machen müsste. Ich finde, es ist nicht so typisch so mit, oh, ich habe diesen und jenen Fehler gemacht und das mache ich nächstes Mal nicht, dann komme ich durch, sondern mehr so, das habe ich jetzt nicht gewusst, dass das noch passiert. Okay, jetzt weiß ich es, nächstes Mal mache ich es anders. Also ich finde, es ist oft so, dass es einen überrascht und es gibt natürlich auch einfach Schläge, die nicht sitzen. Ja, dann muss der Schlag sitzen und dann wird halt scheiße gewürfelt und dann ist halt der Weg offen und das Monster geht durch und lädt neu.
In den meisten Fällen ist das richtig, das stimmt schon, ja, dass du also auch so ein taktisches Lernen dort vollziehst, mit Ausnahmen. Also was zum Beispiel, was mich den Wahnsinn hier getrieben hat in dem Spiel, ist die Drain-Fähigkeit, die einige Untote haben. Also Drain im Sinne von, die kosten dich ein Level. Ja, und das ist das Schlimmste, was du in einem Progressionsrollenspiel haben kannst, dass du in Kampf mit einem Gegner gehst und der Gegner, wenn der dich trifft, also wenn der dich berührt, stuft dir deinen Charakter im Level runter. Das sind Whites und Spectres, können, wenn sie dich berühren, eben diese Stufen abziehen. Nicht nur eine, sondern mit jedes Mal, wenn sie deinen Helden treffen, wird eine weitere Stufe abgezogen. Sodass deine Party also immer schwächer wird, je länger der Kampf dauert. Also an sich ist das schon hart. Und dann stellst du fest, okay, diese Stufen, die werden nach dem Kampf nicht wiederhergestellt. Sondern da gibt's nur einen Zauber, der das wiederherstellen kann, den Restoration-Zauber. Und den gibt's auch nicht im Tempel, den gibt's nur auf Schriftrollen. Also da musst du schon welche dabei haben, damit das funktioniert. Und dann, wenn du die Schriftrolle aussprichst, stellst du fest, okay, da wird zwar das Level wiederhergestellt. Also mein Level-4-Krieger zum Beispiel, der auf Level 2 runtergestuft wurde, ist dann nach 2 Restoration-Zaubern wieder Level 4. aber auf dem Einstiegserfahrungswert. Also wenn der 8000 der Schwellenwert zum Beispiel ist und der war aber schon auf 10.000, dann wird er durch den Restoration Cyber wieder auf 8000 gesetzt. Und Gunnar, wer denkt sich sowas aus? Wer denkt sich das aus und glaubt, dass das Spaß macht? Denn das führt zu nichts anderem als Speicherladeorgien. Ich werde doch den Teufel tun und zulassen, dass die Hälfte meiner Party da im Level runtergesetzt wird, weil es mich jetzt um Stunden zurücksetzt in meiner Progression. Also diese Kämpfe waren wahnsinnig anstrengend an dieser Stelle, weil ich natürlich, wenn da ein Weit mehr als einmal getroffen hat, habe ich den Kampf abgebrochen und neu gestartet, weil es halt einfach anders nicht geht.
Das ist das typische Problem, dass D&D-Spiele haben oder AD&D-Spiele, dass das halt ein Relikt ist aus dem Pen-and-Paper-Spiel, wo das der Spielleiter sehr bewusst einsetzen kann. Der schickt dir nicht 7 Whites entgegen und dann ist die ganze Party auf Level 1 zurück, dann würde er hinterher gelyncht. Dann kriegt er keine Chips mehr, ja, und er muss alleine nach Hause fahren. Aber in einem Computerrollenspiel kann man das natürlich machen, ja. Die nehmen einfach die Bausteine, die es dann gibt, und da gibt's ein Monster mit Life Drain. Na gut, das setzen wir mal ein an der Stelle, wo es wichtig ist. Das muss halt weg. Ich glaube, es ist halt über lange Jahre, und solche ähnlichen Probleme hat man ja in späteren D&D-Spielen auch noch, über lange Jahre einfach nicht mal bereinigt worden auf eine Computerspiel-D&D-Version, ja, wo einfach Sachen raus sind, die einfach nicht fürs Computerspiel sich eignen. Zum einen hier das Memorisieren ist ja ein Teil davon, ja, aber auch diese Drain-Geschichten. Und da gibt's noch mehr Effekte, ja. Das muss halt einfach weg aus so einem Spiel, weil das kannst du machen, wenn da ein Spielleiter sitzt, der weiß, wie er das einsetzt. Das kannst du nicht machen gegen eine KI.
Dass diese Regeltreue des Spiels Fluch und Segen ist, das zeigt sich ja nicht so sehr wie an dem Geldsystem, das drin ist in Pool of Radiance. Also es ist selten, dass mal ein Geldsystem tatsächlich erwähnenswert ist, in diesem Fall leider negativ erwähnenswert, weil es so problematisch ist und zu so viel Ärger führt, unnötigerweise. Normalerweise hast du ja dann dein Geld, deine Party bekommt irgendwie Gold, normalerweise in Rollenspielen, und dann gehst du damit in den Laden, gibst es aus und was weiß ich was. Und in diesem Fall gibt es aber nicht Gold, es gibt 5 Währungen. Es gibt Kupfer, Silber, Elektrum, Gold und Platin. Also schon weiteres Spektrum, als du das sonst hast, weil es halt in AD&D so ist. Und dieses Geldsystem ist die Hölle. Und auch die Umsetzung ist die Hölle, weil du nirgendwo im Spiel siehst, wie viel Geld die Party insgesamt hat zum Beispiel. Du siehst nur, wie viel ein einzelner Charakter hat, verteilt auf die Geldsorten. Ja, also der hat dann zum Beispiel 250 Elektrum und 72 Kupfer und 3 Platin und 25 Gold. Und was das aber insgesamt ist, siehst du nirgendwo. Es gibt auch keinen Grund im Prinzip für diese kleineren Währungen, weil in den ganzen Shops, also überall, wo du Geld ausgeben kannst, wird nur in Gold und Platin gerechnet. Nirgendwo im Spiel sagt dir jemand, das kostet jetzt 5 Kupfer, sondern es ist mindestens immer ein Goldstück. Das heißt, ich wüsste ganz gerne schon im Spiel, wie viel mein Kupfer eigentlich wert ist. Sagt mir das Spiel aber nicht. Ja, du musst also eigentlich ständig umrechnen und du musst ständig umverteilen, wenn irgendjemand halt gerade Geld braucht. Aber das ist noch nicht mal das Schlimme. Das eigentlich Schlimme ist, dass dieses Geld auch Gewicht hat. Und zwar nicht wenig Gewicht. Ja? Im Gegenteil, es ist wahnsinnig schwer. Also wenn du reingehst in irgendeinen Dungeon oder sowas und schlägst ein paar Kämpfe und kriegst die ganzen Belohnungen, dann stellst du relativ schnell fest, dass in den ganzen Kämpfen deine Party auf einmal total langsam ist. Ja, der Kämpfer konnte vorher noch 10 Felder weit gehen, auf einmal kann er nur noch 3 gehen. Wie kommt das denn? Das kommt daher, weil er den gesamten Taschen und den Rucksack und alles voll hat mit Kupfermünzen, die ihn runterziehen mit unfassbarem Gewicht, weil das Zeug nichts wert ist, aber halt viel wiegt. Und umtauschen kannst du es nur in der Stadt. Und das beste Beispiel, wie blödsinnig das ist, ist der Schatz der Kobolde. Also in diesem Kampf, den ich gerade schon beschrieben habe, der aus 3 Wellen besteht, in der Koboldhülle, kriegst du dann als Belohnung den Schatz der Kobolde. Und da sind ein paar coole Waffen drin und so weiter. Und es sind da 50.000 Kupferstücke drin. 50.000. Ja, klingt erstmal nach wahnsinnig viel. Und die haben den Gegenwert von 50 Platinstücken. Zum Vergleich, einmal einen Charakter zu trainieren, also ein Levelaufstieg, kostet 200 Platin. Das heißt, diese 50 Platin sind nicht viel wert, um ehrlich zu sein. Die 50.000 Kupferstücke wiegen aber 2,5 Tonnen. Du kannst die gar nicht mitnehmen, weil deine Charaktere nicht so viel tragen können. Das ist einfach bescheuert. Ja, das Spiel, also entweder ist es ihm scheißegal oder es dreht dir in diesem Moment absichtlich eine Nase.
Das ist, glaube ich, Absicht. Das Schlimmste ist, dass es die Währung nicht von sich aus erklärt, sondern dass du sie dir erschließen musst und dass die nicht in 100er Schritten springt. 100 Kupfer sind 1 Gold. Denkst, ah ja, klar. dann ist ja wohl 100 Gold ein Platin. Nein, 10 Gold sind ein Platin. Und ein Elektrum, das ist ja dazwischen, ist ein halbes Gold. Ja, vielen Dank, ey. Jetzt habe ich es aber verstanden, ja. Also, und du möchtest einfach, dass das nicht da ist, ja. Alles unter Platin eigentlich brauchst du ja nicht, ja. Also Gold brauchst du am Anfang noch, aber dann wird das alles so sinnlos. Und dann müssen die auch wechseln können. Also dann, wenn du halt nur ein Platin hast, theoretisch, und kaufst irgendwas für 3 Kupfer, dann gibst du dein Platin hin und kriegst kein Wechselgeld, wenn der das keins hat oder so. Das ist ja alles so irrsinnig. Also das kann niemand wollen, das hilft niemandem weiter. Das kann ja für niemanden toll sein.
Es hat aber immerhin diesen ungewöhnlichen, fast schon ein bisschen philosophischen Nebeneffekt, dass Reichtum zu einem Problem wird. Je reicher deine Party wird, desto ärgerlicher und problematischer ist das, weil Reichtum heißt, dass du mehr Geld mit dir rumträgst und Geld ist schwer. Und es gibt im Spiel keine Möglichkeit, Geld zu deponieren. Also zumindest im ersten nicht, in Pool of Radiance, in späteren Spielen schon. Da kannst du es dann in der Bank deponieren. Aber im ersten Spiel gibt es nur die Notlösung, die offensichtlich absichtlich ins Spiel eingebaut wurde, von deinem Geld Schmuckstücke zu kaufen. Also Edelsteine oder Schmuck. In einem krass nachteiligen Wechselkurs, also das Schmuckstück, das du für 10.000 Gold zum Beispiel kaufst, ist dann beim Verkaufen wiederum nur 5.000 Gold wert. Also verlierst die Hälfte deines Geldes bei dieser Transaktion, aber Schmuck ist leicht. Ja, das heißt, du kommst nicht drumrum, ab einem gewissen Reichtumslevel, wenn du dein Geld nicht gleich ausgeben möchtest, es erstmal umzutauschen in diese ansonsten nicht nützliche Währung, diese Behelfswährung des Schmucks und der Diamanten oder der Edelsteine, damit du es überhaupt mit dir rumtragen kannst. Es hat aber umgekehrt dann wieder auch den netten Effekt, und das sollte man auch zumindest erwähnen, dass du auch draußen in der freien Wildbahn als Belohnung eben Schmuck und Juwelen finden kannst, und wenn du damit zurück zu einem beliebigen Laden gehst in Flan, dann muss dieser Schmuck geschätzt werden. Ja, und das ist ein ganz cooler Moment, wenn du siehst, ah, ich habe 7 Edelsteine gefunden, jetzt gucken wir mal, was die wert sind. Ah, der eine ist nur 50 Gold, der andere ist, wow, 5.000, das ist ja sensationell. Ja, und dann kannst du dich entscheiden, ob du sie gleich verkaufen möchtest oder erstmal behalten.
Ja, das ist ganz schön ärgerlich. Also es macht das Spiel nicht angenehmer, es macht es auch nicht logischer. Also eigentlich ist das ja eine Logikfunktion, ja. Das sagt halt, okay, Währungssysteme sind nicht so, dass es nur eine Goldwährung gibt und dann alles wurscht, sondern das ist wie im Richtigen, es gibt kleine Münzen und große Münzen und so. Aber wozu das führt, ist, dass du halt Hunderttausende von Münzen mit dir rumschleppst, weil das Spiel dir auch echt okay viele gibt, die du da nicht tragen kannst, und kommst ständig zu kurz.
Auch das ist ja ein Element der Progression, dieser zunehmende Reichtum, und es kosten auch viele Sachen, gerade die Levelaufstiege, ziemlich viel Geld. Das heißt, gerade am Anfang des Spiels, also eigentlich in der ersten Hälfte des Spiels, ist das Haushalten mit dem Geld und das Ausgeben des Geldes eigentlich auch ein spannendes Element, weil du nicht genügend Geld hast, um große Sprünge zu machen. Das heißt, es ist schon wichtig, dass du auch überlegst, wofür du es ausgibst. In der zweiten Hälfte des Spiels ist es dann eher unwichtig und dann schwimmst du im Geld. Ja, aber irgendeinem Punkt hast du so viel, dass es eher bizarr wird. Aber zumindest am Anfang funktioniert das ganz gut. Und insgesamt, und auch das ist was Wichtiges, was das Spiel auszeichnet, ist Pool of Radiance im Vergleich auch wieder zu anderen Rollenspielen, so ne, Bard's Tale insbesondere, kein Grinding-Spiel. Aus mehreren Gründen. Zum einen, weil allein schon die Zahl der Kämpfe, die du schlagen kannst, limitiert ist. Wir hatten das ja vorhin schon gesagt, Stadtviertel sind irgendwann befreit, dann kommen keine Zufallskämpfe mehr. Aber das ist noch nicht mal das Entscheidende, sondern weil das Spiel so gebalanced ist, dass es eine ganz krasse Diskrepanz gibt zwischen dem Ertrag, den du aus Kämpfen ziehst, also vor allem den Erfahrungspunkte-Ertrag, und dem, den du aus Quests und Schätzen findest. Also ein Beispiel des Friedhofes. Im Friedhof kämpfst du gegen viele Untote und zum Beispiel gegen eine große Menge von Skeletten. Auch da wieder viele Feinde, dauert relativ lang der Kampf, ist insgesamt relativ harmlos, aber dauert halt einfach. Und da kriegst du als Ertrag weniger als 100 Erfahrungspunkte pro Person raus. Das ist nix. Ja, für eine hochlevelige Part ist das lächerlich. Und dann gleich im ersten Mausoleum von diesem Friedhof findest du am Ende eines Ganges Edelsteine und Schmuck, also so einen kleinen Schatz. Und dazu gibt's als Belohnung 5.000 Erfahrungspunkte pro Person. Also für den Gegenwert müsste ich 50 normale Kämpfe schlagen, damit ich die gleichen XP da rausbekomme im Vergleich zu diesem einen Schatz. Und durch dieses Balancing auch sagt das Spiel mir relativ deutlich, pass auf, Kampfgrinding lohnt sich hier nicht. Mach deine Missionen, erforsche die Gegend und dafür belohnen wir dich und dafür steigst du auf. Ja, und ein anderes Aspekt ist halt auch, was wir schon sagten, der Gewicht der Beute einfach. Du kriegst aus Standardkämpfen, kriegst du massenhaft doofe Schwerter und Schilder und eben Kupfermünzen und sowas, und das zieht deine Party so schnell runter, dass du dann wieder zurück in die Stadt müsstest, und das lohnt sich einfach nicht für den Ertrag. Und dann kommt dir noch das Level Cap der Helden dazu. Ja, also wenn du jetzt krass grinden würdest, hättest du das 0,nix erfüllt und dann wäre auch die Progression zu Ende. Also all das kanalisiert das Spiel und die Spielerfahrung eher in Richtung von Erkunden der Story und Erkunden der Spielwelt, und das ist insgesamt sehr angenehm.
Genau, es führt dich halt relativ vernünftig dadurch. Also incentiviert das nicht, dass du die ganze Welt erforscht, sinnlos, sondern es sagt dir halt die Sachen, die du erforschen musst, die wichtig sind.
Ja, also insgesamt fand ich das Pool of Radiance und finde das Pool of Radiance auch heute noch ein erstaunlich spielbares Spiel, auch im Kontext seiner Zeit, und ein in vielerlei Hinsicht durchdachtes und cleveres Spiel. Und für ein, ich will nicht sagen ein Erstlingswerk, weil das war es ja für SSI nicht, aber zumindest für einen Start einer großen Serie auch schon ein in vielerlei Hinsicht ausgereiftes und starkes Spiel. Na, es hat natürlich seine kleinen Bedienungsmacken, es hat diese Schwächen, die wir gerade schon beschrieben haben, aber was die Spielerfahrung angeht, die Befriedigung, die man daraus zieht, auch den Spaß, den die Kämpfe machen und die Erkundung machen, auch die kleinen Stories, die es erzählt, ist es in vielerlei Hinsicht erfreulich modern und sehr befriedigend.
Genau, es hat sehr profitiert davon, dass da so ein Szenario aufgetreten ist, dass eine Firma, die sich gut auskennt, damit Fantasy-Geschichten zu erzählen, dieses Geschichtenerzählen zumindest zum großen Teil mit übernommen hat, und eine andere Firma, die sich gut damit auskennt, Kriegsspiele zu machen, also Kampfsysteme zu machen, das da mit reingeflanscht hat, dass es halt nicht so ein oberflächliches Spiel wie Bard's Tale auf eine Art 1 ist geworden ist und auch nicht so ein überkomplexes oder überfrachtetes Spiel, sondern es ist halt echt so ein Massenmarktspiel, würde ich irgendwie sagen. Das muss sich für die Zeit angefühlt haben wie ein Massenmarktspiel. Ist nicht, dass es leicht war oder so, ja, aber so vergleichsweise an vielen Stellen durchdacht, an vielen Stellen mit Komfortfunktionen, an vielen Stellen sozusagen antizipiert, wo die Spieler Schwierigkeiten haben könnten, und dann da was für gebaut, so. Und es ist deutlich drauf gemacht, dass es durchgespielt wird, ja, weil es ist ja der Teil einer Serie und auch schon ganz fest geplant. Und man soll ja da die ganze Party noch übernehmen und so. Und wenn sie dich im ersten Spiel gleich rauswerfen, dann geht das Geschäftsmodell nicht auf.
Genau. Also die Serie, um darauf noch einmal kurz einzugehen, beziehungsweise nochmal den Bogen zu schließen, was jetzt die SSI-Spiele und die Goldbox-Spiele angeht. Pool of Radiance, sehr starker Auftakt. Wir hatten schon gesagt, wie erfolgreich das ist. Und wir hatten auch schon gesagt, dass dann in großer Menge Spiele in Serie produziert werden, die diese Reihe fortsetzen, parallele Reihen aufmachen. Für eine Handvoll von Jahren dominiert SSI dann in der Folge den Rollenspielmarkt. Ziemlich aus dem Stand, auf Basis der Stärke der Lizenz und dieser etablierten Engine. Ich würde sagen, so ungefähr bis 1992, also so knapp 5 Jahre lang. Und das trotzdem, da ja weiterhin Spiele der anderen etablierten Rollenspiele rauskommen, also der Ultimas und Wizardries und so weiter. Aber allein durch die schiere Zahl der Releases von SSI versus auch der relativen Schwäche der etablierten Serien hält also diese Erfolgsserie durchaus ein paar Jahre lang an, bis sie dann endet, so Anfang, Mitte der 90er Jahre. Und bis zu diesem Zeitpunkt sind eben also schon 30 oder mehr von den ganzen Spielen erschienen, die im AD&D-Universum stattfinden. Der wesentliche Grund, warum diese Serie von SSI endet, ist schlichtweg, dass sie die Lizenz verlieren.
Warum haben sie die eigentlich verloren?
Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Also ich kann dir nicht sagen, was die Begründung war jetzt im Sinne von TSR. Sie verlieren ja meiner Einschätzung nach auch nicht die AD&D-Lizenz insgesamt, sondern sie verlieren, und das ist, glaube ich, das Schmerzhafte, die Lizenz für die Forgotten Realms, also für die Vergessenen Reiche. Die wandert rüber an Interplay. Dort entsteht ja dann letztendlich auch später dann Baldur's Gate und so weiter. Aber sie haben vorher ja schon angefangen, auch andere Szenarien, Kampagnen zu bearbeiten, also Dark Sun zum Beispiel und Ravenloft und so weiter. Und damit machen sie auch noch ein paar Spiele. 95 und 96, glaube ich, erscheint das letzte Ravenloft-Spiel. Und dann ist es komplett vorbei mit AD&D. Also 1994 entscheidet TSR, die Rechte auch aufzuteilen. Vorher war ja alles bei SSI und jetzt sagen sie, nee, wir vergeben die Rechte an einzelnen Kampagnen. Und deswegen zum Beispiel wandern eben die Vergessenen Reiche an Interplay. Ich nehme mal an, die haben einfach mehr geboten.
Ja, das ist wahrscheinlich am logischsten. Vielleicht haben sie auch so einen Innovationsstau gehabt. Sie sind ja unanständig effizient gewesen mit ihren Sachen. Und wenn man so unanständig effizient ist und jedes Jahr mehrere Spiele raushaut, teilweise von extern entwickelt und teilweise intern entwickelt, dann ist auch die Versuchung groß, das Entwickeln einer neuen Engine mal rauszuschieben. So, lass uns das nächstes Jahr machen. Komm, wir hauen noch schnell 4 Spiele raus. Lass uns jetzt nicht aufhalten. Nächstes Jahr. Ja, ich glaube auch, dass das ganz klassisch passiert bei einer Firma, die so erfolgreich ist und in so einer Taktung arbeitet, dass das schwer ist, da das Entwickeln einer neuen Engine anzuschieben und dass sowas auch schadet einfach, ja.
Also ich denke, das ist definitiv der Fall. Das ist schon ein richtiger Punkt. SSI hat in kurzer Zeit zu viele ähnliche Spiele produziert auf Basis der gleichen Engine. Und das darf man nicht vergessen, auf Basis einer Engine, die für den C64 und auf dem C64 gebaut war. Das war die Lead-Plattform, weil in dem Jahr 1987, als sie mit der Entwicklung angefangen haben, die 8-Bit-Plattform halt noch den größten Marktanteil hatten. Und als wir in die 90er reinkommen, ist der C64 dann aber abserviert und dann sind die 16-Bit-Plattformen und vor allen Dingen der PC die wichtigsten Dinge. Aber die Engine ist nach wie vor die gleiche. Diese Goldbox-Engine wird zwar nach hinten raus dann modernisiert, dass sie endlich mal irgendwann auch VGA-Grafik kann, aber trotzdem wirkt sie relativ schnell relativ altbacken. Und diese technischen Defizite, die da ziemlich offensichtlich werden, die machen, glaube ich, aus, dass die Goldbox-Spiele im Vergleich total altmodisch aussehen. Also 1992, wie gesagt, für mich ist das das Wendejahr, wo es endgültig vorbei ist. Da erscheinen zum Beispiel immer noch Treasures of the Savage Frontier und Dark Queen of Kryn zeitgleich oder in Konkurrenz mit Ultima 7 und vor allen Dingen Ultima Underworld, ja, wo die Ultima-Reihe den technischen Schritt gemacht hat hin zum neuen Avantgarde, zur 3D-Grafik. Aber selbst Ultima 7, was ja noch ein klassisches zweites Spiel ist, sieht um Welten besser aus als die alten Goldbox-Spiele, die da immer noch durchgenudelt werden. Und da ist es schon sehr deutlich, dass SSI da technisch ins Hintertreffen gerät. Und dann darf man auch nicht unterschlagen, dass alle Goldbox-Spiele, die in der Folge nach Pool of Radiance erscheinen, sukzessive immer weniger verkaufen. Das heißt, anstatt die Serie mit jedem neuen Spiel zu immer neuen Verkaufsrekorden zu führen, wird es mit jedem folgenden Serienteil ein bisschen schwächer. Das ist also eine abnehmende Kurve, das läuft im Prinzip auf die Null zu.
Das Problem ist, eigentlich gibt es ja keinen Grund, Curse of the Azure Bonds zu spielen. Eigentlich müsstest du erst Pool of Radiance spielen. Das ist nicht so eine Serie, wo man so leicht einsteigt beim zweiten Teil. Wie das manchmal bei Serien ist, ja, ist doch wurscht, welches Assassin's Creed, mit welchem du anfängst, ja, oder mit welchem Uncharted heutzutage, ist ja egal, spielst halt irgendeins, ja. Und da ist es schon irgendwie doof, mit diesem ganzen Party übernehmen und so, dieses Aufbauende, da möchtest du eigentlich von vorne anfangen. Und dann kommt es dir alles schon sehr altbacken vor, das stimmt.
Also zu diesem Zeitpunkt dann Mitte der 90er ist die Ära der großen AD&D-Rollenspiele für SSI dann wieder vorbei. Zu dem Zeitpunkt haben sie aber mit dem ersten Panzergeneral dann schon das Standbein für eine neue große Serie in ihrem alten Metier, also in den taktischen Rundenkämpfen, Kampfspielen, Simulationen rausgebracht, also neues Eisen im Feuer. Aber die Bedeutung, die SSI unter der AD&D-Ära hat, haben sie dann nie wieder erreicht. Die Firma wird dann später verkauft, sie geht irgendwann in Ubisoft auf, 2007, und da wird dann der Markenname SSI auch aufgegeben. Aber wie gesagt, das ist dann schon lange nach der Rollenspiel-Ära, also der AD&D-Rollenspiel-Ära, die für SSI der große Höhepunkt ihres Schaffens waren.
Es erschien ja vor ein paar Jahren eine hübsche Geschichte, dass GOG oder Good Old Games oder GOG, wie ich gern sage, versucht hat, die Lizenzen zusammenzukaufen für die Goldbox-Spiele, um die selber rauszubringen. Und die kann man ja auch heute, jetzt gerade sind sie im Angebot, wo wir das hier aufnehmen für die ersten 4 Goldbox-Spiele, kosten irgendwie 2 Euro oder so oder 3. Und die haben halt versucht, da für 13 Spiele diese Lizenzen zu kriegen. Und dann war es eine Odyssee durch verschiedene Spielefirmen von Ubisoft zu Hasbro zu irgendwem, um überhaupt rauszufinden, wer die Rechte noch hat. Also Ubisoft hatte natürlich die Rechte an der Marke SSI, aber irgendwer hatte die Rechte an der Drachenlanze von damals oder irgendwas oder an Forgotten Realms. Aber die Rechte an den Spielen selber hielt dann irgendeine komische Rechteagentur. Und das war dann sehr mühsam rauszufinden, wie das immer so ist, wenn man Rechte kaufen will von großen Firmen. Weil ganz viele von diesen alten Rechten liegen halt irgendwo in großen Firmen rum, die sich sagen, okay, ich würde sie dir ja geben, aber pff, die Anwaltskosten sind mehr, als du mir dafür geben kannst. Jetzt geh wieder weg. So schade.
Also sie haben es am Ende geschafft. Man kann das auf Good Old Games kaufen, wie du schon sagtest. Das sind dann auch immer gleich die ganze Serie. Also man muss nicht Pool of Radiance einzeln kaufen, sondern kriegt dann gleich noch die 3 Nachfolger mit dazu. Und meiner Einschätzung nach zumindest ist das immer noch ganz gut spielbar, wenn man sich auf die Tastaturbedienung einlässt und auf die Sperrigkeit einlässt und wenn man sich vor allem die Dokumentation, also Handbuch und so weiter dazu durchliest, vielleicht auch nochmal das D&D-Regelwerk, das mag auch nicht schaden bei einigen von den kleineren, spezielleren Aspekten. Aber wenn man sich darauf einlässt, ist das immer noch eine echt gute Spielerfahrung, würde ich sagen. Man muss vielleicht nicht die ganze Serie durchziehen, aber Pool of Radiance macht durchaus Freude. Ich habe auch jetzt beim Wiederspielen in Vorbereitung vor dem Podcast mindestens 40 Stunden nochmal rein versenkt und hatte großen Spaß dabei.
Ja, es ist auch eine Frage der Erwartungshaltung, weil ich habe viel schlimmere Erwartungshaltung gehabt. Ich habe gedacht, das ist nicht mehr gut spielbar. Und dann war es erstaunlich frisch, fühlte es sich noch an. Also das war schon ganz angenehm. Weißt du, ob bei den Good Old Games Spielen auch Buck Rogers dabei ist? Nee, ne? Die haben nur die D&D-Spiele gekauft, ne?
Nee. Also ich weiß jetzt nicht, ob man das separat kaufen kann, aber ich weiß es jetzt definitiv nur von den D&D-Spielen.
Naja. Weil die haben ja damit auch zwei Buck Rogers-Spiele gemacht. Und ich glaube, das erste, das Countdown to Doomsday, ist mein Lieblingsspiel dieser Art. Aus der Erinnerung. Ich habe ja nicht alle gespielt. Aber ich glaube, das war das Beste von allen denen, die ich gespielt habe. Da habe ich so positive Erinnerungen dran. Das möchte ich nochmal mir wiederholen.
Ich habe da auch gute Erinnerungen dran. Ja, jetzt wo du sagst, das habe ich damals auch gerne gespielt. Das müsste man vielleicht tatsächlich nochmal spielen.
Das war toll mit Raumschiffen und so.
Nun ja, okay, so, jetzt haben wir echt viel erzählt zu Pool of Radiance, war es aber auch wert. Man könnte natürlich wie immer noch viel mehr sagen, aber zumindest im Großen und Ganzen haben wir es, glaube ich, ganz gut umrissen.
Ich glaube auch. Aber es ist ein Spiel, über das man noch eine Stunde reden könnte, das stimmt ja, schon.
Ja, wirklich wahr.
Also allein das Spiel und auch so das Drumherum und was dann noch gekommen ist und wie die Serie weitergeht und so.
Einzelne Quests.
Ist alles schon sehr cool. Ja, dann.
Wie immer übergeben wir dann hier an dieser Stelle an unsere Community die wesentlichen Dinge, die wir vergessen haben, vielleicht Ergänzungen, Geschichten dazu, Erinnerungen, bitte alles gerne posten bei uns in den Kommentaren auf der Webseite www.stayforever.de oder bei uns auf Facebook, auf Twitter, und wir freuen uns nach wie vor auch sehr über kurze Reviews bei iTunes und Bewertungen dort, falls euch der Podcast gefallen hat.
Dann bedanken wir uns fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, Gunnar.
Ciao.